So wie ich dich kennengelernt habe, habe ich dich als jemanden kennengelernt, der bei Snox richtig was abgerissen hat. Ich habe dich kennengelernt als jemand, der jetzt in die Selbstständigkeit gesprungen ist. Ich habe dich kennengelernt als Dozent, der jetzt bei uns irgendwie arbeitet und dort auch natürlich irgendwie Input liefert. Ich habe noch überhaupt gar nicht die Chance gehabt, jetzt 1,5 Stunden mit dir zusammenzusitzen und einfach mal von vorne anzufangen und einfach mal zu fragen, Yannick, wo hast du eigentlich angefangen? Wie kamst du überhaupt zu Snox?
Erstmal, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit. Und wie es zu Snox kam, ich kenne tatsächlich die beiden Gründer, Felix und Johannes, schon recht lange. Felix und sein großer Bruder Moritz, wir kommen aus dem gleichen Heimatdorf, aus Hasloch, haben zusammen Fußball gespielt. Und es war nie angedacht in meinem Kopf, obwohl ich Marketing studiert hatte, dass ich irgendwann mal Socken auf Amazon verkaufe. So überhaupt gar nicht. Aber Moritz, der Bruder quasi von Felix, hat damals in Australien gewohnt und hat gemeint, ey Yannick, lass uns doch mal zusammen Urlaub machen. Er mit seiner Freundin, ich mit meiner Freundin, und haben uns auf Bali getroffen. Das war vor 8 Jahren. Noch 8 Jahre ist es her. Und zum gleichen Zeitpunkt waren Felix und Johannes da und dann haben wir uns halt mit denen, weil es Sinn gemacht hat, eine Villa geteilt. Und ich war dann so als, sag ich mal, immer der Größere, genauso wie Moritz als Felix und Johannes, und haben die beide ihren Job gekündigt gehabt bei der Bank und haben von Bali aus gearbeitet. Und vor 8 Jahren, Nico, ich bin ganz ehrlich, gab es für mich noch kein Remote-Work, ich kannte niemanden und vor allem kannte ich nicht, dass jemand Socken auf Amazon verkauft, Füßlinge. Das hat und davon leben kann. Das war in meinem Kopf nicht so, nee, das gab es in meiner Marketingwelt einfach nicht. Und habe ich Johannes, ich glaube, wir waren 3 Wochen lang da und ich habe ihn 2 Wochen lang, glaube ich, penetriert, weil ich einfach wissen wollte und verstehen wollte, wie läuft das Ganze ab. Und Felix war da zurückhaltend, aber Johannes war da open. Der war so, ey Yannick, das und das, das kannst du machen, das verdienen wir, das bleibt hängen. Das sind so Möglichkeiten. Und ja, nach den 3 Wochen bin ich wieder nach Deutschland geflogen, die sind dort geblieben. Moritz, der Bruder, ist auch mit nach Hause. Wir waren in Deutschland und ich dachte mir so, ey, ich will das auch haben. Ich will auch von Bali aus arbeiten. Ich will auch im Internet arbeiten irgendwie und nicht nur, davor habe ich Schokolade verkauft bei der Firma Lindt als Bezirksleiter. War sau cool im Außendienst. Sau viel Spaß gemacht, der zwischenmenschliche Kontakt, aber da ist halt keine Flexibilität. Und wie es der Zufall will, hat dann kurz danach der Moritz musste nach von Australien quasi herziehen, hat kein Visum mehr bekommen und hat dann einen Job gebraucht. Und hat dann auf Nebenjobbasis bei Felix und Johannes angefangen und ist 2 Monate später wieder auf Bali geflogen, die Jungs besuchen. Und ich war im kalten Deutschland, habe meinen Geburtstag quasi in Deutschland gefeiert, ohne meine Freunde. Und die waren dort und ich dachte mir nur so, hey, ich will das auch. Und hat mich Johannes gefragt, willst du nicht nebenbei was machen? Und ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Ich so, okay, ich will erstmal schauen, was ist Amazon FBA, worauf kommt es an? Und dann hat er mich so ein bisschen eingeführt in die Welt, war 1-2 Mal mit ihm im Kaffee gehockt und irgendwann hat er gemeint, ey, Moritz möchte anfangen, beziehungsweise Moritz fängt an bei Felix als erster Angestellter, ob ich nicht bei ihm anfangen möchte. Und dann war ich so, boah, gar keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, kann ich bis heute noch nicht hundertprozentig nachvollziehen, warum ich es gemacht habe. Einfach weil das keine logische Entscheidung war, keine rationale. Viel weniger Gehalt, es gab kein Office, es gab eigentlich nichts. Aber es gab halt uns. So, es gab uns allerdings als Freunde und deswegen habe ich es halt gemacht. Und mein Papa auch damals gemeint, ey, das ist doch eine Chance, probier's doch mal aus, arbeite ein bisschen von der Weltgeschichte aus, ist doch ganz geil. Und dann habe ich zugesagt und 2 Monate später angefangen, nach Moritz, 1 Monat später, 2. Festangestellter, haben wir erstmal den ersten Monat im Kaffee gearbeitet. Und da, lustige Story, die waren alle früher so sehr Apple-affin. Und ich hatte so einen Asus-Laptop und das war so ein riesengroßes Teil und bin da aufgetaucht, die haben mich erstmal alle gehänselt. So zu Beginn, bevor ich bei Snox war.
Sag mir, dass du ein Angestellter bist, ohne mir zu sagen, dass du ein Angestellter bist.
Ja, und dann war ich da so mittendrin und dann irgendwie der Bubble von einem Kaffee aus arbeiten, das war so eine andere Welt. Danach war man im Coworking-Space mit anderen Leuten, auch ganz komisch und da war es aber geil. Und Felix und Moritz sind dann wieder auf Bali geflogen, Johannes und ich waren da und haben einfach gehasselt. Und dann so Step by Step, ja, was so der Anfang, Freunde, die ich seit ganz lang kannte, gemeinsam im Urlaub, bisschen reingefuchst, dann Johannes und ich hatten da, wir kannten uns, aber ich glaube, durch den Urlaub hatten wir einen sehr guten Vibe miteinander, hat einfach gematcht, dass es dann daraus wurde, ey, willst du nicht anfangen? Und das war dann so der Beginn der Storyline. Also, die haben mich eingestellt als billige Arbeitskraft, aber auch ohne Erfahrung. Also dementsprechend Win-Win für beide Seiten, ja, aber das war so der Start.
Kam nie der Punkt, wo du dir gedacht hast, so, du könntest jetzt noch einsteigen, also auf ein Cap-Table draufgehen? Oder war das dann einfach für dich, hey, bist da dann, Ärmel war drin als dritter oder zweiter Angestellter war das jetzt?
Zweiter, ne?
Ja. Ärmel war drin und du hast dich dann einfach vom Momentum gehen lassen. Weil wenn man sieht, ey, junges Unternehmen, ich sag auch immer, ich finde, Snox, ehrlich gesagt, hatte ein irre gutes Timing. So, also wenn man das Ganze nochmal reproduzieren würde, jetzt 2025, glaube ich, hätte es, oder es wäre viel schwieriger mit den aktuellen CPMs, ist, glaube ich, fast gar nicht mehr möglich, ja, wahrscheinlich. Und gibt es auch oft die Frage so, hey, wie kann es sein, dass Snox so erfolgreich ist und wir schaffen es nicht? Und ich so, ja, jetzt, weil das Produktportfolio und die Brand einfach jetzt inzwischen auf einem Level ist, wo du Dinge tun kannst, die du heute von der Pike auf nicht mehr so repliziert bekommst. Das heißt, ihr habt so ein Momentum damals gehabt, so ein Timing, da wäre es ja schon attraktiv gewesen wahrscheinlich so, hey Johannes, so jetzt der Dritte, kann ich da nicht einsteigen? So, wäre ja auch ein Move gewesen.
Ich muss sagen, ich war vom Business-Gedanke auf gar keinster Weise war mein...
Warst du noch nicht, oder?
Nein, nicht ansatzweise. Spannend. So, deswegen, also jetzt würde ich sagen, ja, das wäre doch voll logisch gewesen, ja, und auch total simpel. Zur damaligen Zeit gar keine Erfahrung in dem Bereich gehabt.
Genommen,
so, und auch gar keinen Selbstständigen und sonst was. Aber was ich dazu sagen möchte, ich habe bei Snox, ey, der Snox-Case ist für mich finanziell super gewesen. Ja. Das muss man einfach sagen. Auch anfangs wurde ich ausgebeutet, danach hat sich's aber gelohnt.
Startup, ja.
Ja, aber deswegen, es wäre bestimmt schöner, aber das ist so, ich habe mir schon mal Gedanken drüber gemacht, aber relativ schnell gemerkt, so, nee, zur damaligen Zeit hatte ich das nicht auf dem Schirm, auch gar nicht gewusst, hätte Fahrradkette, ich hätte auch Fußballprofi werden können. Ja. Keine Ahnung, deswegen hätte alles sein können. Ja. Jetzt, aber mir geht's gut, deswegen ich kann nicht klagen, aber der Yannick von heute hätte bestimmt damals gesagt.
Moves gebracht.
Ja, definitiv. Ja. Es hätte Sinn gemacht und ich glaube, das hätte auch gut gepasst für Felix und Johannes. Also das wäre bestimmt möglich gewesen.
It is how it is.
Safe. Und zum anderen Aussage mit, ist es heute noch möglich?
Ja.
Ich würde auch sagen, Snox war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. War ein First Mover auf Amazon.
Ja.
Und das ist auch was, die Cash Cow war ganz lange Amazon. So, die Profitabilität war ganz lange Amazon, sodass wir den Shop Step by Step aufbauen konnten und da Minus fahren konnten. Und Amazon hat die Profitabilität gebracht. Ja. Aufgrund dem organischen Ranking, das wir hatten, aufgrund der Platzierung, auf dem guten PPC, also niedrigen Klickpreise, das war halt dann schon ganz geil. Und das ist heute aufgrund der Konkurrenz auf Amazon in der Form nicht möglich. Und das ist auf jeden Fall ein Nachteil.
Ja.
So, und also definitiv. Und ich glaube, was der Unterschied zu ganz vielen anderen Brands ist, einfach, ich würde sagen, du hast zum einen ein Brain da sitzen mit Johannes. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und vor allem irgendwie eine Mentalität, die wir bei uns hatten oder bei Snox immer noch ist, mit diesem, lass einfach mal machen, lass ausprobieren. Mhm. Und immer, wir wollten immer die Besten sein oder immer so das Maximum, nicht vielleicht die Besten, aber wir wollten das Maximale rausholen und immer wieder probiert. Und wir haben zwar Fehler gemacht, ich habe so weiß Gott wie viel Geld verbrannt mit Fehlentscheidungen, muss ich einfach sagen. Aber auch sehr viel Geld, viel, viel mehr Geld dadurch auch gemacht durch gewisse Fehlentscheidungen und diesen Drang immer nach mehr und noch besser zu werden und ey, da gibt's noch eine neue Möglichkeit. Und so hat sich's irgendwie durch jeden Channel gezogen. Bei Amazon, wir haben die wildesten Sachen auf Amazon gemacht, gefühlt, was man damals machen konnte, was so im Rahmen war. Und wir waren in allen möglichen Gruppen unterwegs mit Leuten, die absoluten Cracks waren, haben denen ausgetauscht. Wir haben denen was geliefert, die uns, und dann konntest du besser werden. Das heißt, wir wollten immer die Extrameile gehen. Und ich glaube, das zieht sich bis heute irgendwie durch. Bloß jetzt Zusammenspiel. Jetzt hast du halt auch das Portfolio an den Produkten, von Socken, Männerunterwäsche zu Damenunterwäsche, die Breite, Sportswear. Also du hast es ja Step by Step systematisch in die breitere Masse, dass du alles bespielst, genauso wie jetzt auch im Zukauf von den Brands. So, das hat schon alles Hand und Fuß. Das war schon immer auch sehr viel, auch wenn es logisch klingt, vielleicht nach Socken mache ich jetzt Boxershorts, aber so logisch war der Schritt eigentlich gar nicht, weil Boxershorts damals ein riesengroßes Invest waren in den Markt, genauso wie bei Socken, wo du nicht wusstest, findest du Anklang oder keinen. Aber es war schon alles sehr gezielt oder eigentlich sehr darauf basierend bei neuen Produkten mit, wie hoch ist das Suchvolumen, sehen wir eine Chance, wo gibt es die Konkurrenz, wo gibt es keine und let's go und dann ein bisschen Try and Error. Und genauso nach Herrenunterwäsche, das lief gut, dann gab es die Damenunterwäsche, weil wir gemerkt haben, Invisible, die Füßlinge kaufen nur Frauen. Also nicht nur, ich kaufe sie auch, aber einen größeren Anteil. Macht es Sinn? Und so sind wir wieder vorgegangen. Aber so hatten wir auch einen Haufen Fails. Und oftmals waren es auch so, wir haben damals darüber diskutiert. Das war eine gute Entscheidung von mir und auch bis heute noch. Wir saßen beim Produktmeeting zusammen. Boxershorts mit Logo liefen durch, die du auch anhast, die ich anhabe. Die liefen super gut. Dann habe ich auf Amazon gesehen. Amazon war immer so der Ursprung der meisten Produkte, muss man einfach sagen, zu Beginn der Zeit. Dann haben wir gesehen, okay, es gibt halt einen Haufen Boxershorts ohne Logo. Und vor allem, ich fand unser Logo auch immer sehr penetrant vorne. Dachte mir so, warum haben wir nicht schwarze Boxershorts? ohne Logo. Und dann war Johannes so, ey, nee, Inkrementalität und Felix, Moritz, macht doch keinen Sinn. Ich so, ja, doch, könnte schon Sinn machen. Wir verkaufen auch die Retro-Socken mit Snox drauf und die Crew auch ohne. So, warum nicht? Das Suchvolumen ist da im gesamten Markt und das ist bis heute, lief das Ding halt durch die Decke. Also es ist nicht auf dem, machen wir mal von, wenn jetzt die Boxershorts mit Logo 100.000 machen, machen die ohne Logo bestimmt 40.000 oder 50.000. Halt ein geiler Case auf dem Volumen. Und sowas kam dann auch irgendwie mal mit. Und dann hat man mal ein paar gute Entscheidungen, ein paar schlechte getroffen. Und eigentlich recht simpel, noch zu erweitern. Aber eigentlich auch irgendwie manchmal nett, keine Ahnung.
Ja, ich finde es auch schon spannend. Man sieht von außen bei Snox sehr gut, wie gut ihr als Organisation zum einen in dem Culture-Thema seid. Also das ist auch etwas, was immer so auffällt. Ich glaube, der Begriff Culture Eats Strategy for Breakfast greift bei euch mega stark, weil das Business-Model, in dem ihr sitzt, relativ komplex insofern ist, dass man halt jetzt nicht wie einen Glow einfach vertikal durchbrettern kann sozusagen. Jetzt diese Wachstumsgeschichten gibt es ja auch über eine Produktkategorie in einen Kanal, sondern ihr seid halt sehr stark horizontal gewachsen, was ja immer mit einer gewissen, sag ich jetzt mal, Kapitalineffizienz angeht, weil es mit Produktentwicklung einhergeht. Channels testen die ganze Zeit, viele Fehler machen, wie du gesagt hast. Das heißt, Snox auf dieses Level bringen und jetzt auch im erweiterten Sinne mit diesem House of Brands, was ihr macht, einen Zukauf von einer Brand, ist ja praktisch das Maximum an horizontaler Skalierung, was die Kapitalintensität angeht, noch viel mehr als Produktentwicklung. Ja, es gibt ja immer die Variante, hey, habe ich jetzt mehr Impact bei Lower Effort, wenn ich einfach mehr Budget auf eine Sache draufgebe, oder gehe ich breiter? Und bei euch war es so spannend, ich fand es sehr interessant. Ihr konntet natürlich erstmal sehr breit über das ganze Suchvolumen wachsen, aber dann natürlich auch gab es so Opportunitätsfenster. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da mit Marc damals telefoniert habe, als der so im Markt mit UGC gekommen ist, wie der dann halt hier und da mal so 2-3 Opportunitätsfenster erwischt hat, wie man vertikal skalieren kann. Ne? Ja. Aber es hat sich dann auch immer wieder geschlossen. Das ist ja nichts, was sustainable ist und langfristig bleibt auch. Ne? Und diese ständige Gratwanderung aus Test, gucken, wie weit kann man vertikal skalieren, dann wieder, okay, wir cappen, dann horizontal, so dieses ständige Hin und Her und Nachjustieren mit der Kultur in Paarung, was du gesagt hast, ist super spannend. Also ich kenne wenige Organisationen, die das irgendwie so hingekriegt haben tatsächlich im D2C-Space. Auch diese Gratwanderung aus Pull über Marketplaces und Push dann über den eigenen Online-Shop, die Waage, so wie sind die Querverweise zwischen den einzelnen Kanälen, wie kriegt man es bottomline trotzdem profitabel hin? Es sind lauter so gigantische Moves, ja. Also Chapeau da an der Stelle. Was waren so die Punkte, wo du gesagt hast, hey, das waren so die 2-3 Breakpoints, wo du an die Grenzen deiner Fähigkeiten gestoßen bist, wo du gesagt hast, hey, boah. Ja, war ja auch dieses Thema hinten raus, glaube ich, können wir auch mal gehen mit Influencer-Marketing. Das war ja 2-3 Anläufe, die ihr da, glaube ich, gebraucht habt, bis dann geknackt war.
Ich glaube, auf persönlicher Ebene war es definitiv ein Führungsthema. Ja. So von, du kommst irgendwie von Family and Friends, sei es auch nur weit entfernte Freunde, die dann da angefangen haben, zu, du wirst halt seriös. Ja. So, wir haben bis irgendwie, ich glaube, 20, 25 Millionen waren es halt sehr viele Freunde, Family. Und daraus rauszuwachsen, weil du halt wusstest, du brauchst Experten, die kommen und die kennst du nicht, die holst du deutschlandweit. Und dann die Führung, also das, was ich auch nicht, kannte ich nicht. Also ich kannte, deswegen glaube ich so Führungsthemen, abteilungsübergreifend, war schon immer wieder so mein, wo ich immer gemerkt habe, so ich komme irgendwo an eine Grenze, wo ich immer wieder so einen schönen Mittelweg gehen musste, weil zum Beispiel wir im Sales, wenn wir skalieren wollten oder krank skaliert haben, haben wir aber beispielsweise von der Logistik, vom Einkauf, die Planung zerschossen. Das heißt, und wenn es dumm lief, noch zu viel Spend gab, dann die Finance-Planung zerschossen. Und da dieses Abteilungsübergreifende, muss ich sagen, dass auch alle happy sind, dass alles allein ist, würde ich sagen, ist so die größte Kunst gewesen. Und verdammt schwer. Ich habe es immer versucht zu lösen über den zwischenmenschlichen Part. Also einfach erstmal, was können wir überhaupt machen? Und dann diesen zwischenmenschlichen Part, dass immer so eine gemeinsame Lösung findet. Nie so dieses, ich bestimme jetzt was. Aber ich glaube, abteilungsübergreifend war ein brutales Bottleneck und auch das Wachstum auf einmal mit. Jeder wird Lead. Jeder wurde bei Snox zu Beginn nicht, wurde Lead, einfach Leute geführt, weil hat ja auch Sinn ergeben. Jeder, der seinen Bereich HR, keine Ahnung, Finance und Co. als erster da war, hat ja auch einen guten Job gemacht, hat die Möglichkeit bekommen, auch ein Team zu führen. Aber nicht jeder kann halt ein Team führen. Und nicht jeder, das ist so ein bisschen, man hat sich mitreißen lassen. Ich glaube, dass viele gar keinen Bock hatten, ein Teamlead zu sein, aber sie dachten, es muss der nächste Step sein, weil dann sonst kriege ich finanziell nicht mehr Geld, sonst wachse ich nicht mehr, was Quatsch ist, so bei Snox, muss ich sagen, weil auch Spezialisten verdienen sehr viel Geld und können auch mehr als ein Lead verdienen, sage ich mal. Aber im Kopf war das so, ah nee, der wird Lead, dann führt er eine Person, ist so ein bisschen wie Status entwickelt. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch ein Problem, weil man dachte so, oh, der hat 5 Leute, ich brauche auch 2. Und da hast du auch nie, ich glaube, du hast nicht rational wirklich entschieden, sondern damals so sehr, sehr emotional. Und dann wusstest du, okay, nächstes Jahr wollen wir verdoppeln nochmal. Okay, dann brauche ich auch die doppelte Anzahl der Leute und da brauche ich noch was, ohne überhaupt. Und deswegen, also Teamführung, abteilungsübergreifend und auch die Beginn der, sag ich mal, der Lead-Zeit, so war schon eine Herausforderung. Und im Sales-Bereich, du hast eigentlich richtig beschrieben, immer wieder neu zu erfinden. Ja. Und immer wieder, da hatten wir es vor unserem Gespräch gerade davon, nur weil es woanders gut funktioniert, heißt es nicht, dass es bei dir gut funktioniert. Ja. Und zum Thema Influencer-Marketing, da war es so, 2019 lief bei Purelei, lief Influencer-Marketing. Sky is the limit, war da das Motto. Und bei Snox lief es halt gar nicht. So, man muss aber auch dazu sagen, wir hatten auch gar keine Ahnung davon. Wir haben einfach gedacht, ja, da läuft's gut, lass mal machen. Johannes so, ey, ich habe mit Freddy gesprochen, da läuft's super. Yannick, lass mal Influencer buchen. Ich habe noch nie einen Influencer gebucht. Gar keine Ahnung davon gehabt. 0,0 Influencer gebucht, gar nicht gewusst, was für einen Preis wir berechnen, wie wir vorgehen. Dann natürlich lief's nicht. So, natürlich lief's nicht. Vor allem damals auch noch keine Brandbekanntheit. Einfach nur, hast du auch nicht die Bestseller reingepackt. Du hast dann irgendein anderes Produkt einfach genommen. Das jetzt Influencer Nico hat sich jetzt einfach mal die Cruise-Socken gewünscht. Ja, eine weiße Cruise-Socke, Tennissocke, die du sonst als Top-10-Produkt irgendwie hast. Ja, die macht halt keinen Sinn, auf einen neuen Kanal als erstes zu bewerben. Ich meine, du kennst auch, es macht schon mehr Sinn, auf einem neuen Kanal dein Top-Selling-Produkt zu bewerben, im Normalfall, wenn du noch einen geilen USP hast. Wir haben da einfach gemacht, 2019 ungefähr. Ja, natürlich lief es nicht. So, es einfach alles falsch gemacht, glaube ich, was man falsch machen kann. Obwohl es bei anderen gut lief. Und wir waren dann da und dachten so, oh, wie kann das sein? Wie kriegen wir den Online-Shop skaliert? Wie klappt das? Die anderen machen das auch. Bei uns läuft Meta so schleppend oder in Ordnung. Da war der Meta-Account mal gesperrt. Wo kriegen wir jetzt Geld her? Wie kommen wir da? Wir brauchen ein weiteres Standbein. Ja, und das ist so ein bisschen immer wieder Influencer nochmal ein Jahr später, ich glaube 2020 ungefähr, auch nochmal probiert. Auch wieder eine dumme Entscheidung von mir, weil ich wieder den gleichen Fehler gemacht habe. Ich habe keine Expertise mit reingebracht und ich habe jemanden draufgesetzt, der auch keine Expertise hat und das haben wir nochmal probiert. Ich hätte eigentlich aus dem ersten Fehler lernen müssen, dass man, wenn das Ganze macht mit Struktur und Ordnung und weiß, okay, was sind so Grund-KPIs, ja, haben wir halt natürlich das Gleiche nochmal gemacht, wieder verkackt und dann haben wir einen schönen Move gemacht, der damals bei uns ein Highlight war. Ricarda eingestellt, die war Team mit Purelei Influencer Marketing.
Hat aber Artikels abgezockt.
Ja, und dann halt Expertise eingekauft, sage ich mal, und das dann halt in-house gehabt. Sie wollte damals auch kein Influencer Marketing machen, sie wollte eigentlich nur Assistenz werden. Und dann haben wir so, ey, Ricarda, gib uns mal Input, was können wir wie machen? Und dann hast du vorhin mal gesehen, okay, dann musst du das beachten, das brauchen. Und ich war so, hey Johannes, ich glaube, ich weiß, warum es nicht lief. So, ja, und dann ging es, sage ich mal, Step by Step nach oben und dann hast du immer wieder so ongoing gelernt, was kannst du noch besser machen. Ich meine, du kennst es ja auch so. Du wirst von Mal zu Mal besser. Den Nico von vor 3 Jahren, wie er Meta-Ads geschaltet hat oder sonst was, würdest du auslachen. Wahrscheinlich. So, und genauso war es bei uns. Ey, wie wir vor 4 Jahren ausgewählt haben, oder weil wir vorgegangen, steht nicht im Verhältnis, wie sie jetzt ausgewählt, wie du vorgehst. Deswegen, und ich glaube, das kannst du auch als krasse Herausforderung sehen. Immer stetig sich neu zu entwickeln und besser zu werden und zu schauen, nochmal einen draufzusetzen und den Markt versuchen, irgendwie auch zu performen. Ja, ich glaube, das sind so Punkte.
Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Stellschrauben gewesen, als Ricarda dann gekommen ist, wo ihr gesagt habt, okay, den und den Punkt gehen wir jetzt an, wo ihr dann so angefangen habt, den Kanal so wie das Zahlenschloss zu knacken?
TKP. Wir haben davor, weißt du, wie man bei Influencer-Marketing stellt die Frage umkehrt, wie man den TKP berechnet oder was so eine Kennzahl ist, um den Preis festzusetzen?
Ja, also wir gehen immer sozusagen nach Vertical Benchmarks und brechen dann sozusagen Store Views und wir lassen uns immer die Screenshots schicken und gehen dann sozusagen runter.
Perfekt. Ja. Und wir haben damals, wir haben ja gedacht, viel Follower, teuer. Ja. Und umso mehr Follower, umso teurer, so nach dem Motto. Ja. Wir haben uns damals keine Screenshots schicken lassen. Ja. Ja, da kannst du, und wir haben auch damals alles gebucht, Feedposts, alles Mögliche, aber eigentlich so das, was am besten funktioniert, war halt Story.
Ja.
Und da haben wir halt einfach mal gelernt, wie man TKP berechnet. Muss man einfach sagen, davor einfach gemacht und dann gewusst, okay, Benchmark 20 bis 50 Euro ist ein TKP, so ein Durchschnitt, den du nimmst.
Boah, es war schon teuer dann damals. Aber gut, es war schon dann 23 oder 21.
21, 22, aber so, ja, okay. Nur so als Benchmark wahrscheinlich was.
Fashion-Benchmarks dann genutzt bei euch, oder?
Wir haben einfach die allgemeinen Benchmarks im E-Commerce genutzt. Man muss sagen, Fashion ist, glaube ich, bis heute auch noch so oftmals die Nische, die am teuersten ist von den TKPs. Aber am wenigsten performt. Also zumindest bei uns, die ganzen Fashion-Influencer sind jetzt nicht die gewesen, die zu schlecht gehört. Das sehe ich jetzt auch gerade noch. Vom Optischen her, die Accounts sind 10 von 10. Mhm. Aber so diese wirkliche Performance hinten raus zu, kommt da meistens nicht so krass rum. Mhm. Aber das war auf jeden Fall TKP, gescheiten Preis. So dahin, da fällt dir das Kind schon im Brunnen. Ja. So, wenn du den falschen Preis vorab auswählst, dann, beziehungsweise verhandelst, dann ist es einfach schwieriger, profitabel hinaus zu sein, dann auch den Fokus auf die Bestseller-Produkte. Den Fokus mit den klaren USPs. Benutzt die, auch kleiner Tipp, so nutzt einfach, was in den Facebook-Ads gut funktioniert. Bei einem Visible-Socken ist es, rutscht nicht von der Ferse. Ja. Unsichtbar im Sneaker. Packt das ins Briefing mit rein und soll der Influencer erwähnen und im besten Fall noch zeigen. Mhm. Also so Use-Case zeigst noch getragen und sag, was die Vorteile sind. Best-Case. Und so haben wir dann einen schönen Aufbau gehabt, wie wir vorgehen von: Der Influencer stellt die Brand kurz vor, zeigt die Produkte, packt's aus, zeigt den Invisible, zeigt sie in der dritten Sequenz getragen und im vierten der Call to Action. Und das waren schon so, ich würde sagen, bis heute merke ich, sind es immer noch die gleichen Punkte, was alle eigentlich falsch machen. So, aber das ist, wo wir damals angesetzt haben: gescheiten Preis berechnen, Briefing mitgeben, Fokus auf Bestseller und die USPs in den Vordergrund heben. Und am Anfang ging es jetzt auch nicht krass durch die Decke. So, das ist auch ganz unterschiedlich. Manch Influencer braucht irgendwie 2, 3 Placements. Der eine performt schon mal der Erstkooperation gut. Das ist auch so ein bisschen, macht's, wie wir vorhin auch schon hatten, macht's ein bisschen schwieriger und langatmiger, das Ganze.
Bis Bushidos Frau kommt. Dann geht's ab.
Die hat auch bei der Erstkooperation, glaube ich, sehr gut funktioniert. Aber da muss man sagen, Mama-Influencerin, ich glaube, die haben irgendwie 6, 7 Kinder, aber ich habe keine Ahnung, aber sehr viele auf jeden Fall. Mama-Influencerin, die performen prinzipiell auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Also da kann ich schon sagen, Family, Mama, Influencerin, wenn dein Produkt irgendwie passt, kann der Bereich am meisten Spaß machen oder da, wo du vielleicht den besten TKP bekommst mit dem besten Outcome. Ja. Und eine Anna-Maria, die kam aber erst,
relativ spät.
Ja, ich glaube so vor 1,5, 2 Jahren oder so.
Ist mir nur gerade wieder eingefallen, weil Johannes am Office Day, wo er das letzte Mal hier war, warst du da eigentlich? Du warst auch da? Nee, warst du nicht, gell? Letzten Office Day.
Nee.
Warst du gar nicht am Start? Ja, da hat er das erzählt, als er hier einen Vortrag gemacht hat über Kofi, hat er irgendwie über Bushidos Frau gesprochen. Ja, das ist mir gerade wieder eingefallen.
Ja, die war, die verkauft richtig gut, muss man sagen. Und das ist ja das Geile am Influencer-Marketing prinzipiell. Wenn du irgendwann so den Bereich geknackt hast, so ein Grundrauschen hast und dann mal wirklich hingehen kannst, okay, ich buche jetzt mal eine Creatorin, die irgendwie dann eine 20k kostet und die dann so ein 3er, 4er was macht. Mal bei so einer Performance, die reißt halt das Ganze nach oben und denkst so, hey, geil, wir sind da. Ja. Genauso ist aber auch problematisch, wenn dann die 20k einfach mal ins Nix gehen. Ja. Den Fall hatten wir auch ein paar Mal schon. Damals, da sitzt du da und denkst so, scheiße, was habe ich hier gemacht? Dann weißt du schon, okay, wenn du zu viel Spend hattest auf einer Person, die Wette zu groß ist und die nicht funktioniert, dann ist der Gesamtrohrs für den Monat im Arsch.
Ja, ich sehe es also, um ehrlich zu sein, mit allen Brands, wo wir jetzt heute den Channel noch irgendwie systematisieren und aufbauen, ist es auch einfach am Anfang eine brutale Schlagzahlfrage. Also du brauchst dieses Investment am Anfang, du brauchst die Bruttoaktivität in Sourcing, in Outreach, in wen du dann in die Dealphase lässt. Und ich finde zum Beispiel den kritischsten Aspekt in der ganzen Sache ist, dass du wirklich lernst, wen du überhaupt initial auswählst. So, das ist bei uns und auch bei Skinbro zum Beispiel jetzt aktuell eigentlich so der Knackpunkt, dass man eine richtig geile Systematik reinbringt, so was die Benchmarks und die grundlegenden Bedingungen sind.
Ja.
Du hast es vorhin auch richtig geil gesagt eigentlich. Also wir sind generell ich sage immer, jeder Channel funktioniert dann, wenn du Product, Messaging und Offer eigentlich aligned hast, wie so ein Zahlenschloss.
Ja.
Ne? Und deswegen auch immer so dieses klare Prinzip bei all unseren Brands, ich sage immer, erstmal mehr von dem machen, was funktioniert. Squeeze the hell out of Meta, solange du noch nicht an die Cap-Limits kommst.
100%.
Squeeze the shit out of it. So, dann machen wir das besser, weil die meisten wissen immer noch nicht, oder ich finde meiner Meinung nach ist sehr intensiv, dass die meisten unterschätzen total, wie groß die Gap zwischen gut sein zu großartig sein innerhalb eines Kanals ist. Ja. So, und erst wenn wir dann cappen, fangen wir was Neues an. Dann beginnt halt die ganze Reise von vorne mit diesen ganzen Themen. Im Influencer-Marketing finde ich zum Beispiel viel schwieriger, den Channel erstmal auf die Spur zu kriegen, als zum Beispiel Meta oder Google, ja, weil du halt das People's Game dazwischen hast. Weil du erstmal grundlegend ein initial schon großes Investment hast. Es gibt sehr wenig Brands, außer du hast extrem guten Product-Market-Fit. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es mit Unterhosen war damals. So, die noch Barter-Deals machen und gut funktionieren. Gibt's ja fast nicht mehr. Ne? Also wer macht noch Barter-Deals so und ist profitabel damit? Ne? Ich kenne wirklich, kommt unter 100 Brands vielleicht eine mal um die Ecke und die haben halt so ein geiles Produkt, dass die inbound reinkommen, die Influencer, weil sie einfach Bock drauf haben. So, ja, ne? Das habe ich ganz selten, so den Case. Ne? Das heißt, du musst den Menschen verstehen, du musst ihn richtig auswählen, du musst die Dealphase so richtig zu managen, finde ich auch nochmal einen unfassbaren Aspekt an der ganzen Sache. So, und dann das Briefing, dann ist ja auch ein Influencer, also sorry to say, liebe Influencer, aber ich finde ja, Influencer sind per Default schon immer sehr spezielle Personen, weil warum wirst du Influencer? Du wirst Influencer, weil du das Bedürfnis hast, deine Dinge nach außen zu tragen und viel Reichweite aufzubauen und auch irgendwo sicherlich einen Funken Anerkennung zu bekommen für das, was du tust. Das heißt, das sind schon von Haus aus ja selten Unternehmer. Welche Influencer sind auch gute Unternehmer? So, das heißt, du hast da jemanden, ne, der will halt seine Deals machen und er macht hier oder da ist auch ein Management irgendwie dazwischen drinnen, ja. Die sind dann super unzuverlässig, weil die halt nicht so die Disziplin haben und halt nur ihren Account priorisieren. So, das heißt, dann posten die mal zu spät, dann kommt hier mal was, dann kommt da mal was. So, es ist ja, bis das ganze Ding mit all diesen Variablen steht, sind viel, viel mehr Variablen, die viel schwieriger zu systematisieren sind als Paid Ads.
100%. Ich würde dir ein, zwei Sachen reingrätschen. Anerkennung, ich glaube, in einer gewissen Art und Weise suchst du die Anerkennung, in gewisser Art und Weise suche ich sie auch. Also ich glaube, ist irgendwie so normal.
Ja, ist jeder.
Da, und zu dem, also ich stimme dir komplett zu, also wenn du erstmal startest oder testen willst, mach Meta jetzt. Du siehst von heute auf morgen gleich, was geht, du kannst da sofort loslegen. Ja. Im Influencer-Bereich, bis die ersten Kooperationen kommen, wenn du heute loslegst und es wirklich professionell machst, dauert es 4 bis 6 Wochen. So, safe. Bis du den ganzen Ablauf irgendwie hast mit Produktversand raus, das dauert. Und dann hast du die Variable einfach noch Mensch, muss man aber sagen. Anhand dessen wählst du, wenn du die Creator gut auswählst, hast du nicht den Struggle, dass die unzuverlässig sind. Die kosten im Normalfall dann auch ein bisschen mehr, aber bringen auch im Normalfall eine bessere Performance mit. Wenn du aber auf einem Barter die Leute kaufst, einen reinholst, ja, da hast du halt eine gewisse Unzuverlässigkeit, aber du bezahlst auch dafür nicht. Und wenn du in einem Segment sehr weit unten, sag ich mal, irgendwie bis zu 500 Euro, hast du halt wirklich, dann ist halt, machen die Leute das nebenbei, machen es nicht Vollzeit. Ja, nicht, dass auch große Creator das mal verschwitzen oder das mal vergessen oder du denkst so, was hast du da eigentlich gerade gemacht? Mhm. Aber wenn du gut auswählst, hast du das meistens einfach nicht. Es kann aber genauso gut die Brandseite auch, du hast zu spät das Produkt verschickt, der Influencer hatte gefühlt einen Tag Zeit oder nicht mal einen Tag Zeit. Also da gehören immer zwei dazu. Aber da ist halt einfach Faktor Mensch. Und dann, wie du sagst, dann postet er vielleicht nicht. Wir hatten auch mal den Fall, ja, die Person hat halt abends gepostet. Mhm. Ja, abends kann gut sein, macht aber keinen Sinn abends, wenn halt der Sale abends endet. Das heißt, du müsstest eigentlich morgens posten, dass du zumindest die volle Zeit mitnimmst, eigentlich sogar einen Tag schon vor. Mhm. Da ist der Faktor Mensch einfach, der mit dabei ist. Und weil du gesagt hast, mit welche Produkte oder auf Barter-Deal-Ebene. Ja, die meisten haben schon Managements, wo Barter-Deals gut funktionieren, ist entweder bei vielleicht einem höherpreisigen Produkt, aber selbst da auch nicht, wenn das Management mit dabei ist. Wo es spannend ist, wenn du ein Produkt hast, wo, sag ich mal, ein Use Case mit dabei ist, wo es fast keinen anderen auf dem Markt gibt. Jetzt eine Taschenbrand, so, da gibt's halt schon extrem viel. Das sind Barter-Deals verdammt schwierig. So, wenn du aber jetzt irgendwas hast für einen Garten oder so zum Beispiel, wo es fast wenig Anbieter gibt und der Creator baut gerade ein Haus oder will gerade einen Garten ums Eck kommen, dann ist halt geil. So, dann hast du da auch eine Möglichkeit, mit einem höheren Produktwert entgegenzukommen oder muss nicht mal ein ganz hoher Produktwert, aber dann sind die bereit, weil sie einen Mehrwert haben davon und das auch gerade keinen Partner haben. Wenn du jetzt aber im, keine Ahnung, Unterwäschebereich, gibt es mir da so viele, ja, da können sie halt aussuchen. Da, wo du weißt, okay, die Auswahl Nahrungsergänzungsmittel, kannst du ja aussuchen, mit wem du arbeitest. Du arbeitest halt mit den Großen, mit ESN und More im Normalfall, aber du kannst es dir aussuchen, weil du einfach weißt, das Angebot ist riesig. So, wenn du aber weißt, es gibt fast keinen, dann sind Barter-Deals möglich, aber ja, im Normalfall. Deswegen, ich hatte schon ein, zwei Anfragen, die gesagt haben, ey, Janik, wir hätten nur Barter-Deals. Ja, hätte ich auch gerne, aber das ist so, ich kann 100 Leute anschreiben und vielleicht kriege ich davon nur 3. Und dann denkst du dir, was hat denn der überhaupt gemacht? Hm. Deswegen lehne ich das quasi ab, wenn das Barter-Deals sind. Einfach weil ich sagen kann, ich kann da nicht garantieren und wir können es nicht gescheit messen, ob wir das wirklich so hinbekommen. Das, ja, ist schwierig.
Ja. Wie war bei euch so die Aufteilung zwischen so Nano, Mid-Tier und praktisch Celebrity-Influencern? Also ihr habt euch wahrscheinlich sukzessive so von der Mitte hin hochgearbeitet.
Auch, ja, oder? Step by Step. Anfangs gedacht, okay, wir ganz, ganz früher gedacht, ja, wir buchen jetzt mal teuer ein, aber halt teuer und falsch eingebucht. Mhm. Oder auch mal gedacht, wir buchen jetzt mal ein YouTube-Placement. Noch nie ein YouTube-Placement gehabt, zur damaligen Zeit, gar nicht gewusst, ist es also oftmals verbrannt, aber so vom, eigentlich so Step by Step. Immer so geguckt, okay, jetzt buchen wir mal in dem Monat mal 5k Budget, nee, es lief gut, nächsten Monat 15k Budget. Immer versucht so Step by Step und dann auch geguckt, dass wir, du gehst jetzt nicht hin, wir machen jetzt mal, wenn du 10k Budget hast, gehst du nicht hin und buchst einen Influencer. Also ich nicht oder wir nicht hin und buchst für 7k einen Influencer für ein Placement. Ja. Da ist die Wette einfach zu groß. Das Risiko, wenn er nicht funktioniert, ist der Kanal wieder. Das ist deswegen immer so geguckt, dass maximal Limit 20-30% ungefähr des Spendes auf einen Creator ging vom gesamten. Das kannst du machen und dann guckst du, okay, lief gut, wir haben mehr Budget, jetzt kannst du auch wieder höher gehen. Aber ich glaube, so der durchschnittliche Creator kostet jetzt, aber auch auf der hohen Skalierung mit 500.000 Spend pro Monat, kostet dich wahrscheinlich irgendwie deine 1,5 bis 3 oder so, der Durchschnitt. Aber da hast du halt auch welche drin, die 30 kosten, du hast aber welche drin, mal noch die 400 kosten. Ja. Das Problem ist, nur wenn du Schlagzahl reinbekommen willst, kriegst du das halt nicht mit den 400-Euro-Leuten hin, sondern du musst da auch mehr, weil du kommst an den Bottleneck bei einer Vollzeitkraft irgendwann. So, wenn sie 100.000 Euro Budget hat, kann sie nicht nur Leute, die 400 oder 500 Euro kosten, buchen. So, das ist ein Aufwand, der ist enorm. Das heißt, sie muss automatisch dann nach oben gehen und wenn du das Grundrauschen irgendwann hast oder dem Scale bist, dann holst du auch parallel noch so ein Barter-Deal-Tool mit dazu, wo du so dann das automatisiert ablaufen lassen kannst. So, dann schaffst du darüber ein Grundrauschen.
Wie hast, so ein Produkttester-Funnel sozusagen, oder?
Genau, und dann hast du so, gibst es raus, da kannst du nochmal abwägen, was für ein Tool du dich entscheidest, aber kannst halt noch vorfiltern, welche Influencer in Frage kommen, willst ja vielleicht auch nicht unbedingt immer jeden haben, sag ich mal, einfach weil es Leute gibt, die überhaupt nicht dein Brandfit haben. Mhm. Das kannst du noch filtern, dann haben die halt mal vielleicht keinen, aber so kriegst du das abgewickelt, ohne jetzt, dass eine Person das Vollzeit machen muss, weil das wird ein Pain. Und man muss auch einfach sagen, im Influencer-Marketing würde ich jetzt sagen, macht es ja auch Spaß, wenn du ein Marketing-Manager bist, wenn du mal einen größeren buchen kannst und auch mal einen buchen kannst, wo du selbst auch richtig schaust, sondern auch so sehr verfolgst, ist auch irgendwas Emotionales. Ja. Bei uns damals, als du Karo Kauer gebucht hat, bis heute, ich glaube Johannes und ich und Co., wir hatten noch nie so viele Nachrichten bekommen, wie davon, so ey geil, die arbeiten mit Karo Kauer. Ja. Vom ROAS her, glaube ich...
Ich glaube, sie
performen ganz gut. Ja. Das sage ich auch vom ROAS-Wert, aber ich glaube, damals war er nicht outstanding. Da liefen andere Sachen viel besser, aber für die meisten Leute war das so der Knackpunkt, so ey, Snox hat es geschafft, auf das Level, wir waren so, what? So wie? Ja. Aber die Außenwahrnehmung war halt enorm und das war auch für die Brand halt extrem geil. Oder auch so ein Knossi mal dazu nehmen, wo du wusstest, den kennt jeder in Deutschland, das ist ein geiler, also das kann eine geile Person sein und das war damals dann auch mal so ein Knackpunkt, eine Karo Kauer mit dazu zu nehmen, höherer Betrag, zwar sich nicht so krass gelohnt, wahrscheinlich, glaube ich, ich will ja nichts Falsches sagen, aber für die Brand-Wahrnehmung war es enorm geil und das ist auch ein Vorteil, was ich im Influencer-Marketing sehe, gegenüber Meta. Ja. So, oder gegen anderen Channels, weil du halt diese persönliche Note noch dabei hast, diesen Trust, das ist nochmal
ein... Das ist ein Brand-Building, das ist ein Brand-Performance-Kanal eigentlich.
Genau, und ich kenne nur, wir sind ROAS-driven, so aus 1 Euro macht 2, so nach dem Motto, oder im besten Fall 3. Das war schon immer der Fall, aber weil wir Branding nie wirklich messen konnten, aber du hast auf jeden Fall Synergien dadurch gehabt und andere Touchpoints in Zielgruppen, die du so nicht hast und vor allem auf dem Level, wo du dann da durchkommst, wo du einfach weißt, okay, dann mach die andere Zielgruppe. Ich glaube, wenn wir danach Leute mit dem Retargeting bespielt haben, die wussten, die haben wir wahrscheinlich schön eingekauft.
Ist einfach perfekt, auch wir sehen es mega krass, wenn du Influencer auf einmal zum Laufen geknackt hast, was das in den Paid-Ad, in den Meta-Kanälen bedeutet. So, du kannst direkt nochmal 50-100% Budget einfach drauf, weil du nochmal einfach eine neue Audience in deine Töpfe reinbekommst, wo du dann die Offers ausspielen kannst zu der Taktung. Und was ich auch noch super spannend fand, du hast gerade gesagt, die größeren Einkaufen, was wir auch sehen, ist total witzig. Wir waren heute erst bei Skimbro in der WhatsApp-Gruppe, die Jungs waren auf der OMR und haben sich mit L'Oreal unterhalten und die haben ja auch Man Skincare probiert und die haben David Beckham eingekauft. Zu Beginn. Okay. Also war ein riesen Corporate-Projekt.
Gut, David Beckham ist halt auch.
Das ist die Next-Level-Celebrity, aber es zeigt nochmal im Extrem. Also turns out, die haben, ich weiß jetzt nicht genau, nagelt mich nicht fest, aber ich habe heute in der WhatsApp-Gruppe gesehen, dass L'Oreal mit der Man-Linie weniger Umsatz gemacht hat, als wir mit Skinbro bisher, obwohl die David Beckham drin hatten. So, ne? Und das ist halt mega spannend. Aber was man nicht vergessen darf bei den Celebrities, der Brand-Aspekt, und das haben wir zum Beispiel in einer anderen Brand auch validiert, da haben wir so auch jemanden eingekauft, der war jetzt nicht ganz so teuer, der hat 20.000 im Monat für ein Jahr gekostet, also schon ein hartes Investment gewesen. Aber die Hypothese dahinter war, wenn wir den jetzt als Erster einkaufen und als Social-Proof-Element nutzen, klappt A, erstmal Paid-Ads besser, wir hatten die Buyout-Rechte für die Ads, plus es war für Outreach für alle anderen Influencer einfach, wir hatten eine viel bessere Open Rates auf die E-Mails und eine Response Rate sozusagen mit den ganzen kleineren Influencern die ganze Zeit wieder. Und das war halt so der Move, wo ich mir auch manchmal überlege, so okay, deswegen sage ich auch so, ey Influencer, legt mal ein bisschen Kapital zur Seite. Ich finde es gar nicht blöd, wenn man einmal diesen Stunt am Anfang macht. Man kann, wenn man, also zumindest haben wir es jetzt immer so gemacht, wenn man mit den Managements, die die größeren Celebrities haben, es gibt so ein bisschen so jetzt nicht so diese A++-Celebrities, aber zum Beispiel bei Skimbro habe ich relativ lange mal überlegt, so Daniel Aminati zum Beispiel. Den kennt jeder so in Deutschland von dieser älteren Zielgruppe. Der war mal TV-bekannt mäßig. Ne?
Ich würde nicht, so. Weiß nicht, ob ich ihn buchen würde. Ja. Ey, ohne sein Profil jetzt zu kennen, als Person finde ich, also aber gar keine.
Der wird, glaube ich, keine Performance bringen. Aber es ist halt so dieses so, da war ich so im Management im Gespräch. Und wir haben es dann so bottomline nicht gemacht, so weil wir sind so nochmal auf Meta reingeloggt. So, ne? Aber es war halt so dieses, die wollten eigentlich echt einen hohen Betrag erstmal haben für Buyout. Und dann ich so, ja, hey, können wir nicht vielleicht erstmal so nur für eine Woche so Gesicht im Above-the-Fold-Bereich und so 2-3 UGC-Videos, dass wir mal testen, was der inkrementell abläuft, so, ne? Und so den Ärmel reinkriegen am Start, dann praktisch durch eine größere Persönlichkeit den Hebel zu haben, die vielen kleineren leichter reinzukriegen, weil man sieht, okay, da ist schon jemand, den man kennt, das ist jetzt nicht irgendwie eine Brand aus irgendwo sonst woher. So, das sind noch die Sachen, wo wir so ein bisschen rumtweaken die ganze Zeit. Also ich finde auch, der Brand-Charakter an Influencer-Marketing ist das, was auch gerade jetzt bei Snox dann schon den Unterschied gemacht hat. Ich meine, ihr habt ja dann irgendwie bei YouTube-Placements mit Fritz Meinecke und Seven vs. Wild und so, da muss man dann halt auch erstmal reinkommen, so sich dahin arbeiten. Ne? So schon enormer Leverage, den ihr dann, glaube ich, hattet, einfach auch die größeren mal reingenommen zu haben, so um generell das Momentum auch bei den kleineren aufrechtzuerhalten.
Ja, und das auch, weil du hast perfekt beschrieben, es ist ultra schwierig, wenn du jetzt als Brand neu startest, und du, dich kennt noch niemand. Ja. Und wenn dein Produkt austauschbar ist, sozusagen, und es andere Brands schon gibt, haben halt die Creator sagen so, ey, kein Bock. Ja. So, vor allem, weil die auch wissen, es kann auch nur sein, dass es ein Placement ist. Ja. Das heißt, es ist so ein One-Take, das ist von allen Seiten eigentlich ja nicht geil. Ja. So, verdienen die einmal was dran, ist aber kein Trust in der Community, ist auch scheiße. Somit kommen sie dir auch nicht unbedingt dem Preis immer sehr entgegen. Du willst aber nicht so viel Risiko eingehen, weil du genau weißt, okay, wenn der jetzt aber nicht funktioniert, ich habe gar nicht so viel Budget zur Verfügung. Und wie du gesagt hast, wenn da noch kein großer gebucht wurde, dann hat auch der Rest vielleicht noch nicht so viel Lust drauf, da mitzuwirken. Danke dir. Das muss man auch einfach sagen. Dann ist so, da fällt danach auch dann, okay, der mit denen gearbeitet, okay, krass. Weil ich kriege auch oft die Frage, ja, mit wem arbeiten die denn schon? Wir starten erst. Ja. Oh ja, okay. Also, dann kriegst du es nur über eine gute Bindung zu Management hin oder so gute Bindung zu Creator, weil du dann sagen kannst, ey, hör zu, vertrau mir, das läuft sehr gut an. Ja. Das ist, sage ich mal, das ist dann möglich. Aber wenn du jetzt keine Berührungspunkte zu Management, Creator und dann den ersten Outreach machst und niemanden hat es und ein Produkt wirklich austauschbar ist, auch wenn es geil ist, ey, da kannst du schon mit vielen Absagen rechnen oder mit vielen keine überhaupt Antworten zu bekommen, ist echt schwierig. Und bezüglich einer Buyout-Thematik, da einfach nur als Tipp, seid da vorsichtig. Ja. Weil, je nachdem, wie lange die Buyout-Rechte dir sicherst, du weißt ja, ne, Ed kann von heute auf morgen, weißt du sofort, ich muss ausstellen, weil es einfach gar nicht läuft. Wenn du die Buyouts irgendwie 3-4 Wochen sicherst, was wir auch schon mal gemacht haben, aber die Ad lief halt einfach nicht. Und dann sitzt du dann da und denkst so, für was habe ich da Geld bezahlt? Und dann rechnest du rum und natürlich kannst du auch dem Creator sagen, okay, wir machen es prozentual vom Ad-Spend. Aber das macht es unfassbar kompliziert alles. Eigentlich würdest du ja nur gern Ad ausprobieren, los geht's. Oder zum Beispiel, auf seine Zielgruppe. Also du kannst ein bisschen tricksen, aber du weißt halt nie, wie lange, und dann berechnest du einen Preis, und die wollen ja auch nicht nur zwei Tage haben. Das ist ja auch scheiße für die. Du musst die mit eigentlich absichern, aber du willst, die wollen auch einen höheren. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja. Welche Nische oder welche Creator funktionieren bei Skin Pro gut?
Wir haben jetzt zum Beispiel ein relativ geiles Placement mit Dominik Lebersorger gehabt, YouTube. Der hat so 200.000 Abonnenten, der macht so, wie steigerst du deinen Testosteronhaushalt? So Live-Performance optimieren Geschichten, so. Die haben jetzt tatsächlich gut performt in diese Richtung so.
Ja.
Also ich glaube, der macht auch so ein bisschen Biohacking-Content und so. Das hat jetzt einmal geklappt, aber wir haben jetzt auch drei Placements schon direkt versenkt. Also es ist wirklich gar nicht so einfach, da Fuß zu fassen. Ne? Aber es ist auch, liegt bei uns auch echt stark am Product, weil so, ich bin immer noch fest davon überzeugt, Skinbro hat gar nicht so guten Product-Market-Fit, weil Männer einfach dieses Bedürfnis gar nicht so krass haben, Skincare zu benutzen. Also wir müssen auch, ne, wir können gar nicht so weit vertikal skalieren. Am Anfang mit der Box, das hat nur funktioniert, weil ich am Anfang diese virale Ad gebaut habe, wo ich 3,5 Minuten, so diese Longform-Ad, wo ich bei meiner Mom war, ne, damals. So, das hat komplett die Karre aus dem Dreck gezogen. Ne? Und wir mussten dann auch horizontal mit Produkt gehen. Das ist ähnlich wie mit den Boxershorts bei euch. Es war dann so, okay, mit den Kunden telefoniert, ihr habt dann das erste Mal repositioniert, eher auf eine ältere Männerzielgruppe, die halt dann uns gesagt haben, ja, sie haben das Produkt gekauft, weil sie Augenringe haben. Ja. Dann haben wir halt eine Anti-Augenringe-Creme gemacht. So, ne? Dann war noch Surveys gemacht und so den Markt angeguckt. Dann kamen jetzt so die Seifen dazu, die auch einen größeren Mass-Market-Appeal hatten. Aber es ist diese kontinuierliche Gratwanderung aus, wie kommst du eigentlich in den Markt rein und wo hast du Product-Market-Fit noch besser?
Ja.
Also sehr ähnlich vom Case. Und jetzt aber in 2025 irre viel kapitalintensiver natürlich, so eine Kiste hochzufahren. Ich glaube, wenn wir vor 6, 7 Jahren angefangen hätten, wäre es jetzt auch nochmal was anderes. Aber es ist so dieses, der Case ist begrenzt, auch im Scale jetzt im Influencer-Marketing durch das grundlegende Produkt jetzt erstmal, würde ich sagen.
Und auch die möglichen, also da auch nur
Performance,
also Creator zu finden, männliche Creator zu finden, die eine extrem gute Performance haben, ist schwierig. Ja. Muss man sagen, ist schwer.
Ja.
So, es ist deutlich, deutlich schwieriger als jetzt, sage ich mal, mit einem Unisex-Produkt im Family oder Frauenlastig. Es ist deutlich schwieriger, weil es einfach nicht so viele gibt, die da hinten raus eine Performance haben oder die dann auch mal krass, krass outstanding performen.
Ja.
Es ist schwierig und du hast halt da das Problem, auch im Influencer, du weißt halt, wenn du es ja zum ersten Mal machst, du weißt ja gar nicht, wer ist denn überhaupt dein passender Creator? Die meisten haben nicht mal Zahlen davon, was eigentlich die passende Zielgruppe ist oder einen perfekten Enkel. Und dann musst du erstmal viele antesten, um zu wissen, okay, in die Richtung kann es gehen. Und ich glaube, das auch bei, es ist schwierig, muss ich sagen. Also Skincare bei Männern ist auf jeden Fall,
Wir bauen jetzt auch noch was ganz anderes, weil du hast absolut recht. Und wir sitzen immer da und das ist richtig geil. Wir haben Skinbro, haben wir ja initial gegründet, um viele der Dinge, die wir sozusagen auch bei Ecosa machen, erstmal zu validieren, bevor wir sie weitergeben. Ja, walk the talk. So. Es kommt oft dieser Einwand so, ja, ihr habt ja selber gar keine E-Commerce-Marke. So. Ihr wisst ja gar nicht, von was ihr spricht und so. Wenn die Leute alle wüssten, man, wie wir in der Schlacht sind, auch mit unseren 8-stelligen Brands. So, wir machen ja alles immer erstmal, bevor wir es zum Beispiel weitergeben oder implementieren, die ganzen Prozesse und so. Und bei Skinbro ist jetzt sehr spannend. Meine Hypothese sozusagen ist, dass wir jetzt, weil wir laufen primär Meta-Ads aktuell, das ist so der Main-Channel. Influencer haben wir jetzt mal relativ bold 20.000 Ad-Spend im Monat einfach mal rübergeschoben.
Ja.
Es ist jetzt vom CM3 hat sich so gehalten. Also wir sind zumindest nicht viel unprofitabler geworden und auch die Neukunden sind nicht runtergegangen, obwohl jetzt nur eine von 4 Kooperationen funktioniert hat.
Du musst mir die mal zeigen, ich will mir die mal angucken im Nachgang. Das muss mir mal, gehen wir einmal mit drüber, was ihr
die
gemacht habt.
Die Kooperation? Ja, ich connecte dich auch mal mit Valentin. Der macht das jetzt gerade, irgendeine externe ist noch drin, ich weiß nicht genau, ich bin nur einmal bi-weekly gerade drin. Aber ich baue jetzt gerade, in diesem Moment habe ich mir mit Valentin überlegt, wie kann ein noch kapitaleffizienteres Setup sozusagen funktionieren, wo wir Männer, die genau wie du gesagt hast, nicht so viel generell sich für Influencer interessieren, sondern die gucken halt, was sie einfach Bock haben, aber die folgen jetzt weniger Influencer und sind so voll inspiriert von irgendwelchen anderen Männern und gucken denen so hinterher, ne, so. Das heißt, wir werden jetzt eine Strategie fahren, wo wir für Outreach dazwischen rein den Podcast hängen werden. Das heißt, wir machen jetzt organisches Content-Marketing jetzt, Gail. Also ich nehme die Organic Content Flywheels, die wir sozusagen auch sonst im Training schon haben.
Ja.
hängen jetzt einen Vehikel dazwischen, wo wir an, sage ich jetzt mal, Männer kommen, die so unserer neuen, es gibt jetzt wieder eine neue Positionierung, ja, die wir jetzt fahren werden, entsprechen. Und wir werden sehr viel Longform-Content machen. Und wir werden danach versuchen, in die Negotiations reinzugehen und uns auch daraus dann wieder Empfehlungen zu nutzen. Ne? Und vieles der Inhalte sozusagen dann auch wieder in ein Upcycling-Flywheel reinzunehmen. Das Shorts, Reels, TikTok und so, das wird ein dedizierter Podcast, ja, um danach dann praktisch die Deals reinzugehen und auch ein bisschen eine bessere Ausgangsposition zu haben für die Verhandlungen als kleine Brand. Und auch was in diesem neben diesem Podcast ist, weil das ist ja eher dann für größere Influencer auch, ja, geil. Ne? Also zum Beispiel sind wir sehr gut mit dem Geschäftsführer von JP Performance jetzt. Der hat, ja, mega lang mit uns gearbeitet. Shoutout an Selo, richtig geiler Typ. Einfach sehr loyal. Der ist auf den ganzen Auto-Expos ist der rumgelaufen und hat mit uns voll die Ads gemacht. Und wir durften Buyout alles machen und hoch und runter testen und so. Super korrekter Typ. Und solche Beziehungen würden wir halt gerne mehr pflegen, dass wir so Ambassadors eigentlich haben. Das, ja, heißt, ich glaube, der Case erfordert Branding sozusagen viel mehr als Performance-Marketing. Aber es ist halt dadurch, du hast es vorhin gesagt, Branding ist nicht messbar. Ja? Branding zu systematisieren ist unfassbar, ja, schwierig. Gibt es einen geilen Typen übrigens, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Founder von Chubbies. Der postet auf LinkedIn extrem viel geilen Content, wie die damals Chubbies von 8 to 9 Figures bekommen, okay, haben und wie die praktisch den Organic-Anteil an Traffic einfach erhöht haben, wie so die Baseline deines Unternehmens, ja, und immer abhängiger geworden sind von Direct Response, weil du ja so krass negative Skaleneffekte hast. Ja. Und die haben den Shift dann irgendwann geschafft. Ja, dass einfach sehr viel einfach organisch zustande gekommen ist. Da gibt's ja auch immer wieder diese Brands, wo man denkt, ja, wie verdient ihr eigentlich Geld, Mann? Ja, die existieren halt seit 30 Jahren, ja, und man kennt die und Name ist Begriff so. Ne? Das heißt, ich gehe ins Internet und ich kaufe da einfach ein, because that's what I'm thinking about. So.
Ja.
Und dieses Narrativ so mal in die Köpfe der Männer zu bringen, auf eine kapitaleffiziente Art und Weise, ist gerade so meine Challenge bei Skinbro, ja, wo ich sage, ich habe jetzt die Prozessketten gebaut, es gibt halt ein paar super Nuancen-Themen in dem ganzen Prozess, so wie machst du dann Outreach für einen Podcast, dass die Incentivierung für die Person gut ist, schafft man es dann auch, dass das gepostet werden kann, sodass man dann so den Buyout hat, ohne dass es ein Buyout ist, ne?
Ja.
Wie kreierst du eigentlich einen Offer, wo bekannte Leute nicht Nein sagen können? Ne? So, und ja.
Ja, spannend. Ey, ich muss sagen, spannend.
Ja.
Stelle ich mir sehr schwer vor.
Extrem schwer, ja.
Deswegen würde ich. Kleiner Tipp, auch wenn Sie sehen. Weil ich würde mal challengen, ob es nicht Sinn macht, einfach mal YouTube und TikTok als Such, sag ich mal, also wie Google zu benutzen.
Ja.
Gucken, was wird gerade gesucht.
Ja.
Suchen Leute nach meiner Pflege.
Ja.
Und dann würde ich versuchen, mal organischen Content, da bin ich kein Experte gerade drin, aber ich glaube, das könnte Sinn machen, um Trust zu schaffen. Geht ein bisschen einher, aber ich würde dann einige kleinere Creator einfach mal anfragen und sagen, hey, hör zu, mach ein Video genau zu, als Mann Augenringe, was mache ich gegen Augenringe als Mann? Und das so zu platzieren. Und ich glaube, das könnte ultra spannend sein, einfach um diesen Trust reinzubekommen, wenn die Leute, weil ich nutze zum Beispiel TikTok auch als Suchplattform. Wenn ich in Urlaub gehe, ich suche jedes Restaurant oder jener Stadt, suche ich mal auf TikTok. So nach den besten Spots.
Ja.
Oder wenn ich mir irgendwas wissen will, schaue ich meistens auch irgendwie auf TikTok oder schaue mir auf YouTube was an. Und ich glaube, das könnte ein spannender Ansatz sein, ein paar kleinere und dann so ein dedicated Video einfach zu bekommen, wo ihr einfach genau platziert, aber auch dann den Vor- und Nachher-Effekt oder das mit aufnehmen und dann einfach kommt, was macht man gegen Augenringe? Skinbro. Was macht man, wie macht man die perfekte Pflege? Skinbro. Und ich glaube, da mal so zu checken, was sind die häufigsten Fragen in der Männerpflege und darüber Videos zu machen und die hochzuladen. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringen wird. In meinem Kopf könnte das nicht schlecht sein, wenn ihr da einfach platziert, weil ich glaube jetzt zumindest, da gibt es vielleicht keine Brand, die das in der Form macht und das kannst du ohne krass viel Aufwand eher hinbekommen, weil du dann die kleineren Creator und dann geht vielleicht mal ein TikTok viral so und oder YouTube ist es lang. Also das kann könnte ich mir spannend vorstellen.
Wie würdest du die Incentivierung und so den Outreach machen bei den kleineren Creatoren? Also was wäre zum Beispiel dein Approach, dass du jetzt sagst, sind jetzt kleinere Creator, aber was für eine Ticket-Size sprechen wir da? Vor allem, die machen ja dann, das sind ja dann eigentlich eher Content-Creator, weniger so die, sind ja wahrscheinlich dann so Sub-10K-Follower. So.
Ich würde auch so Grenze, maximal 10K, aber ich glaube, ich würde, also Influencer-Marketing geht probieren, überstudieren. Ich würde auch ein Auto-Channel größere machen und würde sagen, ey, hör zu, lass uns doch mal ein Video dazu machen.
Ja.
So, also, was es dann kostet, dann kann man nochmal abwägen. Ich würde es mit kleineren antesten und dann mal überlegen, ob man nicht diesen X-Skincare, so der größte Influencer, glaube ich, im Beauty-Bereich, genau, den, was kostet es ihn, wenn er dazu ein Video macht? Ich glaube, er macht, wird wahrscheinlich kein Placement machen, wenn er nicht vom Produkt. Was ist, er wird es nicht machen, wenn er das Produkt nicht liebt, sonst wirst du geroastet.
Ja.
Aber das glaube ich, ich würde klein antesten, mal gucken, einfach mal ein Outreach machen von irgendwie 20, 30 Leuten auf TikTok, die so ein bisschen Beauty-Hintergrund haben oder mit dem Thema Biohacking, die einfach in dem Sinn, in der Nische drin sind, wo ihr bisher ganz gute Erfahrungen gemacht habt. Und dann mal fragen, ey, was kostet das? Mit dem Produkt Gegenwert kommen. Oder halt sagen, weißt du was? Und das ist ein bisschen ins Risiko. Sagen, ey, du kriegst einen 10%-Code, packst es mit drauf. Wir geben dir einmal im Monat ein Update. Wenn Sales reinkam, kriegst du Prozent X davon einfach ab. Mal gucken.
Also hast du noch gute Erfahrungen mit Performance-Deals? Bei den kleineren geht das wahrscheinlich noch.
Bei den kleineren geht es mit rein. Ja. So bei größeren...
Schwierig,
ne? Ja, bei größeren schwierig. Natürlich, da muss man auch sagen... Es gibt Brands, die dir sagen, ja, die haben alles auf einem Provisionsdeal. Ja. Keine Ahnung. Würde ich jetzt. Ich glaube, da arbeiten sehr viele dann eher mit einem Fixum und Provision und dann vielleicht Provision auf Neukunden. Oder jetzt zum Beispiel bei mir hat die Sandra angefangen. Sandra war vorher bei Monotrition und ESN. Da hieß es immer, dass die alles auf Provision haben. Ja, haben sie auch, aber sie haben trotzdem so eine Untergrenze noch mit drin, wo die Influencer abgefangen werden, dass sie noch Betrag X sozusagen verdienen, aber die können halt krank auch nach oben verdienen. Deswegen. Ja. Ich glaube, und da muss man auch überlegen, Supplement-Bereich kannst du täglich posten. Ja. Wenn ein Produkt wie eine Socke ist, so zu klingen, hat, aber was soll der Influencer da täglich da irgendwas rein? Das ist auch nicht so spannend wie jetzt im Supplement. Pflege weiß ich nicht genau, aber selbst das, Männerpflege, wenn du jeden Tag ihn siehst, wenn er sich so, boah, keine Ahnung.
Das ist auch die Herausforderung, zum Beispiel die Männer, so, die wollen jetzt nicht andere Männer sehen, die sich pflegen. So. Ne, die Frage ist ja eigentlich, wie kriegt man Männer, die mit Pflege noch nicht so viel am Hut haben? So zum Beispiel bei Dominik Lebersorger war so, du willst dein Testosteron fixen, weil du willst mehr Mann sein. Ja. Ja? So, hör auf, normale Duschshampoos zu benutzen. Ne? Ja. So, benutz lieber Seife, wo keine Parabene und so weiter drinnen sind, die dein Testosteronlevel nachweislich sinken lassen.
Ja.
So. Und auf einmal sagen die Männer, oh fuck, krass, ich benutze jetzt lieber die Seife von Skimbro und die riecht auch noch richtig geil, wie so Parfüms sozusagen, die man halt kennt. Ja. Ja. So, es waren halt so zwei enthusiastische Themen, die so miteinander kombiniert werden. Und ich glaube, dass der Markt an Leuten, die schon akut über Pflege sich informieren, so klein ist, dass wir praktisch an einen gewissen Grenzwert rankommen.
Ja.
Und die Herausforderung ist, und da stoßen wir auch in Meta immer dann an unsere Cap-Limits, also muss man überlegen, wir kaufen gerade Männer Skincare für 22 Euro neue Kunden ein auf Meta.
Okay.
Das ist eigentlich crazy, ja, weil wir dürfen uns auch mehr nicht leisten, sonst wären wir Neukunden unprofitabel.
Ja.
So, und über die Schwelle rauszukommen und trotzdem hohe Spends in der jetzigen Zeit sich noch erlauben zu können, ist genau die Herausforderung. Ich frage mich die ganze Zeit, wo könnte man reingehen? Also ist das dann auch etwas, wo du sagst, ey, in den YouTube-Suchanfragen oder in TikTok-Suchanfragen, sodass man vielleicht eine Bewusstseinsstufe noch drüber geht, was passiert, was für ein Problem habe ich vor der Pflege sozusagen eigentlich?
Oder wie kann ich vorbeugen, bevor ich, dass ich keine Augenringe habe, dass ich keine Falten bekomme oder so? Bin ehrlich, ich würde jetzt, also ich bin ziemlich sicher, dass ich bestimmt einmal im Monat denke, oh, was könnte ich denn als Mann eigentlich machen an Pflege, aber gar keine Ahnung habe. Und dann frage ich meine Freundin.
Ja.
So, dann frage ich meine Freundin, dann gibt die mir Tipps, aber eigentlich kann ich auch mal googeln und nachschauen. Vielleicht auch der Ansatz ganz spannend bei euch. Da habt ihr wahrscheinlich schon gemacht, aber vielleicht mal eine Frau zu buchen, die einfach das Männerprodukt bewirbt, weil vielleicht genau spannend und im besten Fall ein Couple, sag ich mal, ein geiler Couple-Account, was ganz gut matcht und sagt, ey, der nervt mich jede Woche damit, dass er irgendwas braucht, der hat keine Ahnung von Cremes, Seifen, ich kaufe ihm alles, jetzt habe ich ihm was gekauft, ey, so und so. Und das vielleicht zu machen zu Weihnachten, Ostern oder sonst irgendwas so ein bisschen verpacken oder mal alltagstäglich mit reinnehmen. Das fände ich spannend. So einfach diese Frau oder eine Ad, sag ich mal, wirklich sagen, ey, kennt ihr das, wenn der Mann, wenn dich dein Freund immer nervt und du für ihn einkaufen musst, so, hier ist die Empfehlung, Skimbo. Keine Ahnung, so aber in die Richtung wäre vielleicht auch mal ein Ansatz, so ein bisschen breiter zu denken.
Vielleicht sollten wir einfach ein paar OnlyFans-Creator buchen.
Da bin ich mir jetzt unsicher.
Weil ich keine 98% Männer-Audience
oder bin so. Vielleicht kann das ein Case sein.
Im OnlyFans-Account so. Before you start.
Bei Skin Bro.
Ja. Dann musst du hier nicht mehr zurückkommen. Spar dir das OnlyFans-Abo.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich würde auch wissen, wenn du sagst, würde ich gerne wissen, was da so ein TKP bei denen ist. Weil die ja so viel Geld verdienen. Normale Placements machen. Ahnung. So, und ob, also ja, vielleicht, aber ich fände Frauenansatz nicht schlecht und wie gesagt, so vor dem Trust-Faktor, aber mal gucken, was googeln die Leute, was suchen die Leute, einfach auf TikTok, auf YouTube und dazu ein dedicated Video bei Accounts zu machen, groß und klein mal anfragen und gucken, was klappt oder klappt nicht.
Auch vor allem, ich finde es halt so geil, dann hast du Influencer-Marketing und Content-Marketing at Scaling wie unter einem Hut. Also das ist schon genau die Idee, Ich habe unten drunter auch, also ich habe so eingestuft, so dass wir jetzt erstmal Content-Bedarf immer definieren und dann geht es sozusagen, okay, je nach Content-Bedarf, welche Art von Influencer oder Content-Creator ist der richtige? Ich habe abgestuft in Celebrity, größere Influencer, dann sozusagen so Mid-Tier-Influencers, dann Sub-10K, Produkttester und UGC-Content-Creator. So, das war so die Abstufung, wo wir eigentlich Content sourcen. Und die Frage ist jetzt, und das werden wir jetzt mal so ein bisschen raussystematisieren, so wo kriegen wir am kapitaleffizientesten A-Sales und auch Content dann als Buyout? Ja. Weil genau wie du gesagt hast, halt so irgendwie auf dem Level direkt mit den großen Influencern rein plus Buyout ist halt schwer so und mit dem Risiko irgendwie
und verbunden. Und verdammt teuer. Und ich bin echt, die ganz, ganz Großen bringen, also so Celebrity habe ich jetzt keinen krassen Case, der outstanding performt hat. So, habe ich jetzt nicht. So, deswegen, du musst so den schönen Sweet Spot wählen, irgendwie zwischen Follower von, keine Ahnung, von irgendwie 200.000 oder 100.000 bis zu 500.000 im besten Fall.
Ja.
Damit einem schönen Preis. Aber es kann ja auch, zum Beispiel, das ja auch, so wie du es unterteilst, macht zwar Sinn, aber kann auch wiederum schwierig sein, weil einer mit 1 Million Follower kann ja trotzdem weniger Story-Reichweite haben als einer mit 200.000.
Ja.
Und das macht es dann wieder problematisch. Das heißt, die Kennzahl, die du dir jetzt gerade setzt, die ihr setzt, auch wiederum schwierig, weil eigentlich ist der mit 200.000, der viel mehr Story-Reichweite hat, dann eins oben drüber als der mit der Million, weil die Leute gar nicht mehr interagieren. Und da gibt es echt sehr viele Accounts, sag ich mal, oder die Million haben, halt einfach nicht die passende Audience haben. Oder halt eine Audience aus verschiedenen Ländern.
Voll.
So.
Das aber die auch fallen noch, ja auch eh raus, wenn du also
wenn du sie irgendwann hast, genau, wenn du es anschaust im Prozess, dann fallen sie auch raus. Ja. Aber deswegen, ich kann dir im Nachgang mal ein Tool zeigen.
Ja, du musst dir eigentlich mal Skinbro anschauen, weil es gerade voll akutes Thema. Vielleicht connecte ich dich einfach mit Valentin und ihr geht mal ein bisschen Influencer noch an, fände ich eigentlich voll geil.
Ja, easy. So. Ich muss sagen, ich finde bei Skinbro ist spannend, weil die einfach einen Haufen von verrückten Dudes das gegründet haben, die alle sehr, sehr smart sind im Business-Bereich so und da Feuer frei und die alle Synergie nutzen. Ich finde, ich habe damals, als ich es gesehen habe, das Bild, war ich so, geil, irgendwie ein paar Verrückte, die jetzt alle was auf ihrem Gebiet extrem krass sind und da jetzt eine Brand machen und dann Geschäftsführer, das finde ich richtig geil. Das Ding nie so, aber jetzt auf dem Level verfolgt. Ich verfolge meistens irgendwie nicht so Brands, muss ich einfach sagen. Aber das finde ich im Gesamtkonstrukt so smart und wie du es auch beschrieben hast, dass ihr jetzt bei euch als Erste testet und dann nach draußen geht.
Ja.
Top.
Es ist, zum Proof of Concept. Ja, es ist echt, auch fetten Shoutout an Valentin, ist unser operativer Geschäftsführer. Die Konstellation bringt auch natürlich seine Nachteile mit sich. Also, das ist super geil, weil, also, there's a lot of friendship in there. So, da sind Freundschaften statt,
die waren alle. Für ihn bestimmt scheiße. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle. Ja. Apropos, ich habe Jakob bei der OMR am Dienstag haben wir gesprochen. Ja. Jakob Gerzen hat gesagt, Valentin, bester Mann. Er hat mir kurz gesagt, bester Mann, der ist einfach eine Rakete.
Der ist einfach wirklich so ein geiler Typ und wir haben das damals, der war ja Kunde davor bei uns, ne? Also der ist mit einer Frauen-Skincare-Brand ist er gekommen und der hat 7 Monate lang, hat der sich durchgebissen, der hat eine Beharrlichkeit gehabt, obwohl er wirklich Marketing komplett grün unter den Ohren war, der ist Risiken eingegangen, der hat das irgendwann mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber der ist, he's a risk taker, so, und der hat einfach eine Beharrlichkeit, wo ich gesagt habe, ich so, Valentin, so, ich habe das Gefühl, du sitzt nicht im richtigen Vehikel und wir wollen dir A, Geld geben und wir wollen B, dir ermöglichen, dass du dich entwickeln kannst, weil es ja super jung auch. Ne? Also Valentin war damals, glaube ich, 22 oder so. Er war wirklich so ein richtiger Bulle. Und dann haben wir uns hingesetzt, das war richtig geil, Mann, das war ein Call. Da waren noch Marc Weininger, Samu Hess, Jakob, die Jungs von Space Dome damals noch. Die haben wir dann rausgeschmissen. War nicht so geil, sorry to say. Auf jeden Fall, das war so dieses Initial-Setup. So, und dann haben wir uns da zusammengesetzt. Valentin hat die meisten Anteile und wir sind sozusagen mit einem Bruchteil alle reingegangen und haben gesagt, gut, du kriegst jetzt von uns die ganzen Ressourcen und Geld und wir repositionieren. Und dann haben wir uns für Männer Skincare entschieden. So, wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich immer, fuck man, ich hätte gern noch so ein bisschen so ein leicht einfacheres Businessmodell.
Ich bin ganz ehrlich, ich hätte euch so bei einem anderen Produkt gesehen. Ja. Komplett, also wirklich, da gäbe es so
das, viel simplere Produkte. Das kann sich Jakob auf die Kappe schreiben. Er hat gesagt, ey, T-Shandley gibt es in Deutschland noch nicht und so weiter und so fort. Und ich bin trotzdem irgendwie dankbar, dass wir es gemacht haben, weil um ehrlich zu sein, es ist eine Challenge. Du musst, genau das, was ich vorhin erzählt habe, du musst völlig neue Sachen bauen, um die Kiste von ne, L'Oreal hat es nicht hingeschissen bekommen, so einfach als L'Oreal das zu machen. Ne?
Ja.
So, was wir mit, keine Ahnung, einer FTE, zwei Lagerkräften und einer Assistenz und uns sozusagen von außen jetzt so machen. Ne? Und das finde ich schon cool. Ne?
Ja.
Und ich glaube, wir kriegen die Kiste auch verkauft, weil wir halt dann was aufgebaut haben, was sonst noch keiner hat. Also ich glaube, gerade für einen strategischen Investor oder jemand, der das dann sozusagen irgendwie weiterführen kann und in ein größeres Firmenkonglomerat irgendwie übernimmt, ist, glaube ich, super attraktiv. Aber es ist, genau wie du gesagt hast, für Valentin, es ist nicht scheiße, aber es ist herausfordernd für ihn.
Und dann kommt dann noch, ich muss reingrätschen, dann kommt dann, das wollte ich eigentlich auch sagen, mit einen Haufen kranken Experten mit dazu, die in ihren Bereichen die absoluten Pros sind. Yeah. Und dann muss er denen noch erklären, ey, nee, ich will so machen. Eigentlich ist es auch cool für ihn, weil er kann ja extrem viel lernen, aber er sitzt dann auch manchmal wahrscheinlich da, denkt sich so, fuck, wie soll ich jetzt dem Nico erklären, dass ich so gern machen würde? Weil rational ist es gerade nicht, sondern es ist eher emotional, was ist, aber ich glaube daran. Oder so. Ich glaube, das stelle ich mir herausfordernd für ihn vor. Hätte ich jetzt in meinem Kopf herausfordernd. Aber auf der anderen Seite ist es halt so geil, weil du so viel so schnell lernen kannst. Und wenn du eine Frage hast, zack, kannst du mir so warten und bam, eine Expertise vom Feinsten da ist. Das ist halt, der Win ist viel höher als der Downside. Genau. Deswegen ist das eigentlich ultra geil für ihn als Person, als Person, muss ich sagen, das ist Wahnsinn.
Die größte Herausforderung ist, dass wir uns eigentlich im Organigramm von Skinbro so benehmen müssten, als wären wir Valentins Mitarbeiter.
Ne?
Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo zum Beispiel wir gerade voll viel lernen, ist, um die Ressourcen sozusagen, um jetzt Skinbro vom aktuellen Level Richtung achtstellig zu bringen, gibt es diese kurze Gap, wo wir sozusagen uns wirklich ihm unterordnen müssen, damit er eigentlich das alles orchestriert, um zu lernen, was es bedeutet, eine Führungskraft zu sein, um dann auch Mitarbeiter, die reinkommen, sauber führen zu können.
Ja.
Das heißt, das Organigramm bei Skinbro sieht ganz anders aus als in jeder anderen E-Commerce-Marke. Das ist super weird eigentlich, wenn du es so aufbaust. Deswegen so super intern super niedrigen Fixkostenanteil, so kaum. Ja. Es wäre so auch noch viel härter, wenn wir normale Fixkosten hätten und nicht diese Ressourcen von außen. Ja. Wäre es schon gar nicht möglich, würde ich fast sagen, ohne viel Kapital. Aber das ist gerade, wo Valentin sich einfach so entwickelt. Es war auch so geil. Ich habe erst vorgestern war es, haben wir so ein Reel bei Ecosa bei uns auf dem organischen Account hochgeladen, wo er bei unserem Launch-Event von Ecosa in 2022 war. Valentin da und sagst du, ja, also E-Commerce ist schon gar nicht so einfach und hat so ein bisschen so geredet und so im Interview. Und dann haben wir das Video in die Gruppe reingeschickt und wir so, alter Valentin, du hast dich so krass entwickelt, Mann, wie du jetzt in Calls sitzt, wie du deinen Tag strukturierst. Der Junge macht original 150 Creatives im Monat und der hat einen externen Video-Editor. Und parallel kümmert er sich um Produktentwicklung, ne? Kümmert sich noch parallel, dass das Media Buying orchestriert wird. Jetzt gerade orchestriert er noch Influencer parallel. Der macht die ganzen Negotiations mit den Lieferanten. Ne? So, der ist einfach wirklich, ich sage immer so, Valentin ist mein perfektes Paradebeispiel, that there is no excuse, dass du keine Zeit hast. Because he's just crushing. So, und er übernimmt auch praktisch immer mehr Verantwortung. Ich habe auch gesagt, ich so, Valentin, so, wir können, weil der Fisch stinkt immer vom Kopf innerhalb von einer Firma und wir sind wie deine Mitarbeiter im übertragenen Sinne. Das heißt, es gibt jetzt Dinge, die musst du lernen, die können wir zwar, aber wir können sie dir für die Gesundheit des Unternehmens nicht abnehmen. So, and he's going into it. Weißt du, er ist sich dafür nicht zu schade. So parallel macht er halt einfach so Immobilien noch, so der verdient nebenbei viel mehr Geld mit Immobilien als mit Skinbro selbst, so, aber er hat trotzdem Full Focus auf Skinbro. Er ist einfach ein bescheidener, richtig geiler Typ, so. Und deswegen,
für euch perfekt, im Gesamten perfekt.
Er ist einfach super und, aber trotzdem kann ich auch nur nochmal dazu sagen, Skinbro ist nicht so ein Case, wo man dann einfach mal schnell Intraday eskalieren kann und so. War ja Snox wahrscheinlich, außer zu den Sales-Events auch nicht. Ne? Aber es ist so wirklich ein herausforderndes Businessmodell. Ja? Das ist echt spannend. Ja.
Bei Snox war es ganz lange, wenn so die Saison der Füßlinge losging, der Sneakersocken.
Bam, das ist ein saisonaler Rhythmus.
Ja, aber du wusstest nie, wann die Saison losgeht. In Deutschland ist vom Wetter einfach schwierig.
So, gibt es ja so Tools wie so Kitchen.io, kennst du das? Die so die Wetterdaten noch dazu bringen.
Es gibt auch... Es gibt noch ein Tool, das haben wir genutzt. Wie heißt das? Ich will es aber nicht. Wir haben was genutzt und daran dessen besser planen zu können, hat nicht funktioniert. Funktioniert, aber auch da wieder, es gibt bestimmt was damit, das funktionieren kann, aber es ist ja so entscheidend, wenn du denn denkst, die Saison beginnt im April, Anfang April und du hast die Ware irgendwie Mitte April da oder die Saison beginnt Ende Februar, Anfang März, da reden wir von 4 bis 5 Wochen, wo die Ware da sein muss, ja. Dann reden wir ja nicht nur von irgendwie mal so 10.000 Euro, ja. Sondern reden wir ja von sechsstelligen Beträgen, wo du Ware vorfinanzierst und meistens sogar noch mehr, weil du einfach alles da, dann hast du noch Chinese New Year, das heißt, die Ware kommt im Februar gar nicht, das heißt, die muss im Januar kommen oder die kommt nach März. Das ist auch so kostenintensiv, also E-Commerce allgemein, Brand sein. Das ist so hart und dann beginnt die Saison nicht und du bist so, wir hatten die wildesten Phasen, wir hatten irgendwie viel zu früh krank verkauft, sodass wir irgendwie der Hauptsaison out of stock waren, aber wir haben gedacht, wir müssen es mitnehmen, weil wir so einen geilen Rohr haben, wir müssen da weiterfahren und wir hatten aber auch schon Phasen, wo wir da gehockt haben und waren so, ja, eigentlich müssten wir jetzt mindestens Doppelte verkaufen, gerade bei den Produkten seit 2 Wochen, aber wir haben es nicht. So, wir machen es nicht, weil auch irgendwelche Ideen von uns mit mehr Produkt, mehr Farben dazu zu holen, nicht aufgegangen sind und das nicht so geknallt hat. Ja. Es ist schwierig. Und dann hast du auf einmal da Ware rumliegen mit mehreren 1.000 Euro, 100.000 Euro, das dreht sich nicht, du brauchst Cash, aber auf der Seite Cash is King und wieder andere Produkte, die auf einmal durch die Decke gehen oder neue Launch wieder reinzuholen.
Also das schießt dir den kompletten Cash-Conversion-Cycle.
Ja, komplett. Ja, also deswegen... Wahnsinn, Das machen, glaube ich, auch die meisten E-Commerce da komplett falsch, dass sie einfach die falsche Ware einkaufen.
Ja. So. Shoutouts an hier Kollegen von Voids auch.
Janik. Kleiner Gauner.
Aber die haben das, glaube ich, in ihrem Modell auch ganz gut inzwischen berücksichtigt. Also finde ich cool.
Ja, aber auch mit Janik, Namensvetter, wir beide deswegen auch öfters mal gesprochen letzter Zeit. Ja. Ich selbst habe es quasi noch nie Nutzung gehabt, aber ich höre nur Gutes und ich war bei denen auch beim Pre-Dinner bei der OMR montags. Deswegen sehr entspannt, sehr cool. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass du deine Bestandsplanung im Griff hast, wenn du nicht in-house jemand hast, der brutal eine Rakete ist. Aber ja, das entscheidet aber da hinten raus zu's. Falsches Produkt auf Lager, dann bringt auch meistens nicht mal ein Sale was.
Es ist auch einfach, im Kern ist es Controlling einfach in its core. So, ich finde... so oft, dass im E-Commerce, gerade in den aktuellen Zeiten, dadurch, du hast es vorhin auch sehr spannend und treffend gesagt, so das Schwierigste war, die ganzen Abteilungen aufeinander abzustimmen. Und die Notwendigkeit, die Abteilungen auch im Kleinen, so, ne, du bist halt Geschäftsführer, hast 4 Mitarbeiter, hast trotzdem 5 Abteilungen, aber du bist halt überall der Teamlead, so. Und du musst schon im Kleinen jetzt anfangen, durch die Komplexität, die gekommen ist, diese ganzen interdisziplinären Sachen so zu orchestrieren. Und ich sag, oder bei uns, eines der größten Aspekte, was wir in den Brands immer fixen, ist immer, die kommen rein, erstmal Controlling. So, wir gehen rein, erstmal so, jo, was ist euer Forecast? Wie sieht euer Demand Planning aus? Habt ihr euch eure Saisonalitäten angeguckt? Habt ihr schon mal eine Kohortenanalyse gemacht? Was sind eigentlich eure CM3-Ziele? Wie viel CRC pro Produktgruppe dürft ihr denn eigentlich ausgeben? Wisst ihr, wie die CLV-Extensions pro Produktgruppe sind? So, und ich sag dir eins, 95% der Brands, die sagen, ja, wir brauchen jetzt einen höheren ROAS auf Meta. Ich sage, ja, ihr könnt auch mit einem niedrigeren ROAS auf eine andere Kohorte zu einer anderen Zeit im Jahr mehr CM3 machen. Ne? So, habt ihr euch das schon mal angeguckt? Nee, ich dachte, wir brauchen höheren ROAS. Nee, so the game we play at scale is, wer kann sich den niedrigsten ROAS leisten, ne? Den höchsten CAC? Ja? So, batz, und dann legst du da den auf den Tisch. Und ich finde, durch die Komplexität, die jetzt in den Jahren entschieden oder die über die Jahre entstanden ist, ist es immer früher notwendig geworden. Die CM3-Denke, ROAS auflösen, rein auf Profit optimieren, so. Ja. Und Controlling und Marketing und Finance unter einen Hut bringen eigentlich. Ne? Ich sage inzwischen in den großen Cases, ich bin jetzt auch, kann man eigentlich fast sagen, glaube ich, ich bin bei Titus, bin ich reingegangen.
Ne? Geil.
Die sind jetzt gerade oder haben das Insolvenzverfahren und da habe ich auch einfach Marketing und Finance einfach jetzt zusammengebracht und fingers crossed, dass wir jetzt die Kurve noch kratzen. Das sieht ganz gut aus, aber es war ein immenser Change in der gesamten Organisation. Einfach mal nur das Controlling nicht mehr praktisch auf die Gesamtmarketing-Effizienz zu konzentrieren, sondern auf CM3. Ja? Ja. Dass du bei der Hälfte der Effizienz 100% mehr CM3 machen kannst. So. Und das geht dann, auf einmal kennst du deinen Forecast, du weißt, wann du welche Produkte in etwa pushen willst. Ja? Somit kannst du auch deinen Demand und den Forecast, den du hast, so viel geiler abstimmen und hast viel geringeres Risiko. Ne? Ja. Ich finde auch, so viele Leute fangen an, viel zu früh anzufangen, das Produktportfolio zu diversifizieren, ohne erstmal das, was da ist, schon richtig zu squeezen. So, ne?
Du hast vorhin also, richtig gesagt, wenn Meta gut läuft, dann geh da all in. Ja. Komm nicht auf die Dinge, nur weil es woanders gerade das Gras grüner ist, das jetzt auch noch machen zu wollen. Mach das geil, Test von mir aus nebenbei, vielleicht schon bei nebenbei eigentlich auch nicht macht, geh all in, gib da Vollgas und dann geh Step by Step. Ja. So und nicht nur alles auf einmal machen, ja, verschiedene Sachen. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, also ich hab die Zahlen im Blick. Bei uns zweimal Zahlen, das war immer ganz geil. Johannes ist so fast forward und Felix war damals so Zahlen.
Der Controller.
Ja, oder auch Rehan jetzt. So die Controller, die da sind und alles so im Blick haben dann die KPIs. Mhm. Aber wir haben es jetzt nie, es war Profitabilität, war immer an erster Stelle. Mhm. So, natürlich auch Wachstum, also so, war irgendwie so gleiches Level. Aber wir haben jetzt aber nie runtergebrochen auf Customer Lifetime Value, so im letzten Detail. Das haben wir zum Beispiel nie so auf einem Level gemacht, sondern wir wussten, wenn wir unten raus so profitabel sind und die Ziele erreichen mit dem Market, dann ist es in Ordnung. Also wir haben es ja nicht so krass runtergebrochen in den ersten paar Jahren. Das kam dann erst in den letzten 2-3 Jahren, als wir dann wirklich ein Attributionsmodell hatten, das gesamt einheitlich betrachtet haben. So davor war es irgendwie, das läuft die Klaviyo-Zahlen, die sagen dir, keine Ahnung, x-tausend ROAS, dann Meta sagt den anderen als, dann, also da hast du verschiedene Channels, die wurden alle einheitlich betrachtet und das war allgemein schon mal ein Problem bei uns. Ja. Deswegen das schon mal ganz wichtig, irgendwie einheitlich zu betrachten.
Die Silos aufgebrochen, so.
Genau, und dann einheitlich und dann auch mal, du siehst ja, jedes Tool, sag ich mal, Tool gibt dir eh mal den besten ROAS. Das sagt ja mal, das Tool hat den besten ROAS. Was das für uns ein Kampf war damals, in der eigenen Attribution damals gesagt, okay, wir bewerten jetzt einige Account, einfach einige Channels schlechter, weil wir Brand-Effekt sagen, Influencer hat vielleicht einen höheren Point von der Wichtigkeit als jetzt beispielsweise Partnermarketing. Ja. Dann ist zwar der Umsatz eigentlich da, aber du hast ihn so abgeschwächt, zum Beispiel Partnermarketing, wurde so, das sind so Corporate-Benefit-Seiten, so Vendus und Co., die wurden, haben wir so runterbewertet. Das
greift eigentlich ja nur Traffic ab.
Genau, war so, ey, dann haben wir so viele neue Kunden bestanden, dann haben wir wieder Cutten, also es war so Step-by-Step erst, dass man so wirklich in die Tiefe letzten 2-3 Jahre gegangen ist, aber so zu Beginn war es wirklich so nach dem Motto, okay, so, und auch da kann ich allen empfehlen, so mehrere Standbeine. Mach zum Beispiel nicht, wenn du Meta bis zum Ende skalierst, oder wir wissen nicht, was das Ende ist, aber mach nebenbei trotzdem ein zweites Standbein noch auf. Du brauchst es. So war es bei Snox auch immer. Wir hatten Amazon, wir wussten, aber wir brauchen einen Online-Shop. Als wir Online-Shop liefen, die Meta-Ads liefen, wussten wir, wir brauchen noch einen weiteren Channel, der Umsatz bringt. Weil wenn Meta zu ist, ja, was machst du dann? Und so genauso gut wussten wir, brauchen ein bestehendes CRM-Team, ein geiles CRM-Team, was Snox jetzt hat, mit E-Mail-Marketing, wo wir halt einfach die Profitabilität rausholen. Ja. So, oder reinholen eher. Und so was dann in Facebook, dann brauchen wir Influencer-Marke. Und so Step by Step, und so immer wieder guckt, was geht gut und immer mehr Standbein, dass wenn man irgendein Problem hat oder der Amazon-Account mal gesperrt ist, du trotzdem noch den Shop hast. Ja. Oder Shop hast, was nicht, du noch Amazon oder Otto oder Zalando oder sonst was hast. Und das so, ich glaube, da hatten auch viele in den letzten Jahren, die haben da nicht diversifiziert. Ich würde es nicht sofort machen, wie du auch gesagt hast, aber so langfristig einfach auch wieder mehrere Touchpoints. Deine Produkte, pack sie doch auf Amazon, pack sie auf die Marktplätze, so pack sie auf Otto. So
ja, für einfach die nur Listen, ne? Bringt schon Revenue.
Ja, ja.
Auch von Amazon auf D2C, vice versa, ist immer so der Move, mach einfach einen Store, gibt Leute, die kaufen pauschal nicht auf Amazon.
Ja, und so, es gibt Leute, die pauschal nur nicht auf Amazon einkaufen, da wieder messen kannst du es nicht. So, also glaube ich, dass du deine Facebook-Ad abholst, der jetzt auf Amazon kauft, das ist jetzt krass eine Inkrementalität, aber es gibt auch Leute, die einfach nur auf Facebook, die einfach lieber auf Amazon einkaufen, weil sie wissen, okay, wird innerhalb von eines Tages geliefert. So, Amazon bei Checkpoint. Aber da versuch alle irgendwie möglichen Zielgruppen irgendwie abzuholen, um was abzugreifen und auf manchen Kanälen. Damals war auf Otto, war mir wir waren bestimmt First Mover, die ersten, die den Kanal bespielt haben. Boah, diese Werbepreise, die waren ein Traum. Die Klickpreise, die waren, wir hatten Budget, Otto hat immer gedoppelt, so was wir reingegeben haben. Wir waren der Case, so gefühlt. Der CEO uns erwähnt irgendwo, wir dachten nur so, was geht hier ab? Wir machen so viel Profit gerade über den Marktplatz, sind keiner so auf dem Schema, den wir einfach mal dachten, weil es Sinn macht, Amazon, warum nicht noch einen weiteren Channel, ey, let's go. Aber genauso gut hatten wir schon Marktplätze, wo wir dachten, About You, dachte ich, es wird durch den gehen. Den Marktplatz mag ich gar nicht.
Bei Otto habt ihr ja safe so ein bisschen die ältere Zielgruppe gehabt, oder? So 50, 60, 70 plus, so die halt Otto noch damals im Katalog bestellt haben, jetzt gerade so die Online-Bestellung noch durch.
Aber Otto auch ein geiler, würde sagen, von Werbekonsole, ich weiß, es ist jetzt mal 3-4 Jahre alt, so um 3-4 Jahre, was von der Werbekonsole zu bespielen, was du machen kannst, deutlich besser als Zalando oder als About You. So da, also vom Handling her das für einen, einfach geiler. So muss ich einfach sagen und ja, du hast bestimmt eine ältere Zielgruppe in einer gewissen Art und Weise, aber für uns war es so der Kanal, weil es gab fast keinen und die da waren, haben dann keine Werbung geschaltet oder wussten nicht, was sie machen. Dann haben wir unser Wissen von Amazon irgendwie adaptiert auf einem Case wie Otto, da konntest du nicht viel targetieren, eigentlich fast gar nichts. Aber du konntest trotzdem ein bisschen splitten auf verschiedene Sachen und ein, zwei Formate nehmen. Und da haben sie mir all in. Wir wussten, okay, spend mehr, mach noch einen Deal, mach noch ein Angebot. So, der Otto-Käufer wird normalerweise ein Otto-Käufer bleiben. Ne. So, das ist auch nie der Ansporn gewesen, jetzt einen Otto-Käufer zum Shop zu holen. War nie so, nie die Intention, weil du hast die Daten ja eh. Also es war nicht so der Hintergang, sondern eher so, ey, lass da auf den Channels Gas geben, gucken, was da möglich ist und das auch wieder ausreizen. Ein geilster Kanal, das hat Johannes auf der, der hat bei Findling gesprochen am Stand, hat er gesagt, Limango, geilster Marktplatz. Kennst du Limango? Einfach so ein No-Brainer-Marktplatz, den du gar nicht auf dem Schirm hast. Da war einmal ein Placement mit einer E-Mail, das Ding scheppert. Das macht dir sechsstellig mit Limango. Ja, da gibst du Rabatt, aber egal, das ist hochprofitabel, da hast du keine, also einfach ein geiles Ding.
Aber okay, Discount auf dem Channel gehabt, oder?
Genau, den Discount, aber ja, okay. Das zu mir, aber dann hast du auf dem Discount, auf dem Channel, aber trotzdem das Grundrauschen, was du darüber reinholst, auf eine Zielgruppe, die du so in der Form irgendwie nicht hast, geiles Ding gewesen. Ja. Und so haben wir versucht, immer jeden Channel irgendwie zu gucken, was geht, was kann machen. Und manche Channels waren, beziehungsweise Marktplätze waren einfach geiler oder manche waren einfach schlechter, die dir weniger Spaß gemacht haben. About You zum Beispiel mochte ich gar nicht, also nichts gegen About You, aber so vom Handling für so einen Seller war ich so, nee Mann, da gibt es auf jeden Fall deutlich bessere und ja.
Mega spannend. Ja geil, dann sind wir jetzt schon voll abgenerdet, wo stehen wir denn? 75 Minuten, holla die Waldfee.
75 Minuten? Ich habe mir noch Gedanken gemacht,
wie lange es reicht. Ja. Insofern, ich würde sagen, wir haben die Zeit gut ausgekostet. Ich glaube, ich könnte hier noch sitzen und eine halbe Ewigkeit mit dir weiterschnacken, Janik. Vielleicht machen wir dann einfach nach deiner Dozenten-Journey im Ecosa-Institut, wenn die ersten 11 Monate durch sind, nochmal ein Recap hier.
Ja.
Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass du am Start bist. Habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht so gesagt.
Auch hast du schon. Du warst schon sehr nett zu mir, muss ich sagen.
Ja, sehr cool. Insofern, habe mich sehr gefreut, dass du dir dein Bestes dazu getragen hast und freue mich morgen auf deinen Vortrag hier beim Ecosa Office. Der Janik wird sprechen und zwar das erste Mal, hast du gesagt, ne, vor einer größeren Crowd jetzt. Also insofern, sehr nice, Janik. Ja. Falls man dich erreichen will, wahrscheinlich am schlauesten irgendwie LinkedIn, oder?
Ja.
Mega.
LinkedIn wäre das Einfachste.
Genau.
Und deswegen, ich bin morgen sehr gespannt auf den Vortrag. Erste Mal den Vortrag so in der Richtung Eigenselbstständigkeit mit der Influencer-Marketing-Agentur, darüber das Thema zu haben, da den Leuten ein bisschen was mitzugeben. Heute haben wir über alles gesprochen. Ja. So, ich hätte eine geile Journey, wie du gesagt hast. Ich glaube, ich könnte noch ewig lang weitererzählen. Ja. Anfangs hatte ich noch so ein bisschen Bedenken, wo geht das Gespräch hin, was haben wir. Deswegen, jetzt fand ich es geil. Irgendwie Deep Dive auch Influencer gehabt. Was ist denn Skimboss so komplett deswegen danke für die Möglichkeit, hat Spaß gemacht.
Gerne, gerne.
Und ich hätte gesagt, wir trinken jetzt noch eine Kleinigkeit und dann sehen wir uns morgen.
Yeah, let's go.